damit wieder herzlich willkommen hier beim Sternentor mit mir. Ich bin Clemens und natürlich mit dabei ist auch
der Thomas, hallo.
Ja, wir hatten ja zuletzt die Doppelfolge und jetzt sind wir praktisch wieder im normalen Rhythmus. Also gewöhnt euch nicht hier zu sehr an diese wöchentliche Sache. Ja, feedbackmäßig ist es heute ganz knapp. Und zwar schrieb uns auf Instagram angezockt und losgequatscht. Ich glaube, ein Gaming-Podcast, wenn ich das so kurz richtig überflogen hatte. I decided I like you. Großartige Folge. Und auf Facebook schrieb uns André Wolf. Da bin ich mir unsicher, ob wir das in der letzten Folge als Feedback schon reingenommen hatten oder nicht. Deshalb, wenn es jetzt doppelt ist, dann bin ich schuld, ja. Aber ich wollte es nicht untergehen lassen. Er schrieb nämlich, ja, SG1 komplett auf Sky zu sehen, auch mit Sky Ticket auf Anfrage zu Sky Germany, wurde mir gesagt, dass sie an den Rechten für SG Atlantis arbeiten. Also hier Insider-Infos von unserem Zuhörer. Das ist da auch mal nett. Ja, zu den News, ihr habt es bestimmt mitbekommen oder wenn nicht, dann jetzt. Willi Garson ist leider von uns gegangen. Ihr kennt ihn bestimmt aus Voyager, Akte X, Sex and the City, White Collar oder SG1 eben als Martin Lloyd. Genau, hatte wohl eine Krebserkrankung. Ja, ansonsten wäre es das schon zu diesen News-Themen. Da war jetzt nicht viel andere Sachen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Jetzt rauschst du wirklich massiv, also man hört dich fast kaum. Aber solange du es rauskriegst, ist ja egal.
Die heutige Folge hat uns geschrieben Sam Egan. Also ist die einzige Folge, er hat noch in einer zweiten Folge praktisch Auszüge mitgeschrieben bzw. mitgearbeitet. Also das ist dann nicht alleinig sein Skript, würde ich das jetzt mal nennen. Ja, war unter anderem Supervising Producer bei Quincy und hat da auch Folgen geschrieben. Und bei Ein Colt für alle Fälle und Outer Limits eigentlich ähnlich.
Ja. Genau, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Du hast aber das Wichtigste vergessen, um welche Folge geht es überhaupt?
Ja. Genau, das ist ein Geheimnis. Nein, Thomas hat natürlich recht. Es geht um das zweite Tor. Und im Original, Thomas?
Touchstone, also es hat überhaupt nichts mit dem zweiten Tor zu tun. Also die Folge schon, aber der Titel nicht. 3.11.99 in Deutschland.
Und natürlich dann ein Jahr früher, 30.10.98 Showtime USA. Regie, dürfen wir auch nicht unter den Teppich kehren, ist Brett Turner. War, denke ich, auch in der letzten Folge da in Tok'ra 2 hatte er Regie geführt. Ja, und zu den Quoten. Tok'ra Teil 2 hatten wir 1,95 Millionen, 15,2%. Ja, ist jetzt ein bisschen runtergegangen auf 1,78 Millionen, 14,2% Sendeanteil. Ja, so viel dazu. Wir springen in unseren bekannten Besprechungsraum des Stargate Centers und ja, da sehen wir das Stargate und das Fenster, alles wie immer. SG1 sitzt da zusammen und Hammond ist natürlich auch dabei. Briefing. Carter meint, ja, hier in den letzten 5 Wochen von der Rückkehr hier von PX7941, da haben wir Dinge gesehen, ne, und irgendwie Daniel hier bei der einheimischen Bevölkerung, Madrona, da dachte ich irgendwie erst Makronen, lecker, ist ja bald wieder soweit, genau, die heißen Madrona wohl, da haben die halt Daten gesammelt, mein Carter, und es wird wohl geglaubt, dass sie da eine krasse Beobachtung gemacht haben und dass sie da, Hammond fragt auch nach, ja, um was handelt sich's denn, und das ist wohl so, dass die Bewohner von diesem Planeten ihr eigenes Klima aktiv beeinflussen können. Und das ist ja jetzt nichts Neues. Das kann auch, Stichwort künstlicher Regen, ne, durch, in Anführungszeichen, das steht wirklich in Wikipedia mit Anführungszeichen, Impfung von Wolken mit Salzen und Chemikalien kann das auch praktisch künstlicher Regen erzeugt werden. Ich habe da jetzt
Nein. Damit erzeugt man keinen künstlichen Regen, damit erzeugt man künstlich Regen. Das ist schon was anderes.
Ja, so.
Aber es funktioniert halt auch nur mit Wolken. Also von wegen, da müssen Wolken erstmal da sein. Ansonsten.
Es wird halt als künstlicher Regen bezeichnet. Ja, genau, so viel dazu. O'Neill meint, ja, das ist doch noch stark untertrieben, General, ne, hier. Also sie können es genauso abrufen wie und schnippt dann mit den Fingern das. Zack. Und Daniel meint auch, ja, die haben da wohl auch eine Pflanze, die Wasser braucht und die bestellen dann einfach so den Regen halt, so wie sie es eben gerade benötigen. Und wenn sie Sonne brauchen, ne, dann zack, kann man die Sonne zum Vorschein kommen lassen. Hammond erkundigt sich nochmal da, ja, bist du dir nicht sicher, dass du da nicht unter irgendeinem örtlichen Voodoo da beeinflusst wurdest oder ähnliches?
Das ist auch interessant, ne? Also von wegen, Sam sagt, es ist 5 Wochen, ne? Und jetzt fällt dem General ein, ach, das ist doch alles Mumpitz, was ihr da irgendwie erzählt habt, ne? Also.
Er hat nochmal er hat ja Urlaub vielleicht.
Ne, auch so von wegen, ne? Er hat ja auch gerade noch irgendwie gefragt, ja, worum geht's denn eigentlich? Hallo, es ist 5 Wochen nach dem Debriefing, du weißt, was da passiert ist.
Ja, das hat er
vergessen. Ja, der ist ja schon ein bisschen was älter.
Er ist ja eigentlich schon in Rente, wollte er ja schon. Jetzt muss ich mir diesen Kram wieder anhören, hier irgendwelche PX, was? Ja. Carter sagt auch, ja, ich war zuerst auch skeptisch, aber die Tatsache, ne, das ist wohl ein wichtiges Stück Technologie und deshalb ist es eventuell auch relevant für uns so. Und Tirk meint auch, ja, die Go'uld jedenfalls würden nicht über diese Technologie verfügen, wobei er ja auch jetzt länger da raus ist, der weiß ja nicht, was diese fleißigen Go'uld-Wissenschaftler, okay, gibt's die überhaupt, sieht man die, vielleicht forschen die ja auch an irgendetwas, weiß man nicht. Ja, und Hammett meint auch, ja, und sie denken, die wissen, wie sie das machen. Und Carter, ja, das ist vor wohl 900 Jahren wurde der Planet da terraformiert. Aber wie auch immer sie darauf kommt, haben die da Proben genommen? Das haben wir doch gar nicht gesehen. Weiß ich nicht genau, wie sie auf diese Zahl kommt. Aber
ja, die waren ja vor Ort, die waren ja nicht mit.
Ja, genau. Die wird es schon regeln, hoffe ich. Daniel fügt nochmal hinzu, ja, eigentlich ist hier deren Technologie von diesen Matronern primitiv. Und es ist wohl wahrscheinlich, dass der Planet nicht von denen selber, sondern von ja einer anderen außerirdischen Rasse eben via Terraforming da bearbeitet wurde. Und Carter sagt nochmal, ja, dieses Wetter, das wird wohl durch ein Gerät reguliert. Und sie schalten dann einen Monitor ein mit dem Bild von einer Statue. Und da ist eben, die hat in der rechten Hand so ein Gerät. Und Daniel kommt jetzt zu Wort. Das ist der Kraftstein. Und das ist ein uraltes Artefakt und wahrscheinlich eben von diesen... Kraftstein,
auch geile Übersetzung.
Ja, ja, in der 1:1 Übersetzung war Prüfstein, aber im Deutschen sagen sie wirklich Kraftstein. Ich gehe davon aus, dass es halt auch von dieser Alienrasse da vielleicht denen gebracht wurde, die da eben dieses Terraforming des Planeten auch gemacht haben könnten. Ist sehr spekulativ alles. Und ja, Carter sagt auch hier, der hohe Priester, der da wohl das Sagen hat, dreht da eine Art von geeichten Ringen, die da diese meteorologischen Bedingungen eben das Klima da auf der Planetenoberfläche dann bestimmen, je nachdem, wie man die da ausrichtet. Und Hammond fragt nochmal nach, haben wir denn eine Ahnung, wie das jetzt genau funktioniert? O'Neill, naja, deshalb müssten wir ja da mal zurückgehen. Carter möchte da wohl auch ein paar Spezialgeräte mit den Spezialgeräten das irgendwie unter die Lupe nehmen. Carter lächelt dann, schaltet die Deckenbeleuchtung mit der Fernbedienung wieder ein, hatten sie verdunkelt wegen dem Foto und ja, sie will da eben mit den Instrumenten noch die Emissionen messen, die vielleicht von diesem, ja, Prüfstein, sag ich auch schon Prüfstein, ja, ausgesendet werden könnten. Also wie gesagt, es ist ein Spekulatius-Anfang hier von allen Seiten. Und ja, sie hofft eben, dass sie dann da mehr Verständnis für bekommt. Ja, und Hammond möchte auch gern wissen, kann man sich denn da diesen Prüfstein, ich krieg's jetzt eh nicht mehr raus aus meinem Wortschatz, ob man den sich jetzt vielleicht ein paar Tage ausleihen kann, dann da rumzuforschen. Und Carter meint, naja, sie müssen schon verstehen, dass dieser Stein das Wetter von dem Planeten aufrechterhält. Und Hammond so, ja, okay, dann ja, sehen sie zu, was sie so herausfinden können. Und Uni und Carter nicken. Uni meint auch, ja, gut, und wir haben einen Szenenwechsel.
Ja, wir sehen, wir sind auf Medrona gelandet am Stargate. Das Team kommt raus, ne? Und sie haben ja vorher noch erzählt, oh, das wäre ja so wunderschön. Aber hier sieht es gar nicht schön aus. Es ist duster, es ist aber nicht Nacht. Wobei das auch interessant ist, das fällt mir so ein, gerade ein. Wenn die durch das Gate gehen, es ist lustigerweise fast immer Tag auf der anderen Seite.
Damit wir was sehen.
Ja, ne?
Also, aber du hast recht.
Ja, hier sehen wir, was sehen wir denn? Ja, wenig, ne? Wir haben einen vollbedeckten Himmel, also richtig dunkle Gewitterwolken. Es blitzt und donnert und stürmt.
Es blitzt und es donnert, es blitzt und es donnert.
Ein paar Meter weiter ist dieser Tempel. Ja, wir sehen da ein paar Leutchen stehen. Ein älterer Mann und eine Frau kommen näher. Und Daniel, ja, er geht in die Knie, also verbeugt sich und legt beide Hände zusammen, ne, wie Daniel das halt macht, so irgendwie so eine zeremonielle Begrüßung. Und er sagt dann auch, Greetings, Roham, Princess Lamore. Ja, wobei eigentlich müsste Anne sagen, weil Greetings, Roham, das klingt dann so, als wäre Roham und als Titel hätte er dann Princess Lamore.
Ja, kann auch sein.
Ja. Die Princess Lamore antwortet dann auch, das ist der Visitor Onkel, also... Ne, das sind die Besucheronkel. Die Princess Lamore wird gespielt von Tiffany Lindell Knight. Und die hat einmal in First Wave gespielt, einmal in Outer Limits, einmal in Dark Angel. Ich habe hier Darek stehen, Darek Angel. einmal Smallville, einmal, sie kam in iRobot vor. Ich glaube, die hat da irgendjemanden vom Mob gespielt. Einmal Supernatural, zweimal Blade, also die Serie. 10-mal Battlestar Galactica als The Hybrid. Und Roham sagt dann auch, ja, hier... Herrschaften, gebt uns mal bitte den Touchdown zurück. Wir verlangen das, wir fordern das. Der Typ, so ein älterer Mensch, ist so scheinbar blind, ne? Also der wird halt von seiner Nichte geführt, ne? Deshalb auch die Ansage von wegen, ja, das sind die Besucher, weil sonst könnte er ja selber gucken. Der wird gespielt von Matthew Walker, einmal Poltergeist, dreimal Highlander, zweimal in Akte X, dreimal Millennium, viermal Outer Limits, einmal Andromeda, vier weitere Male kommt er noch in SG-1 vor, einmal Smallville, einmal hat er auch in Arc of Truth mitgespielt. Und also die Liste ist wirklich, wirklich lang. Der Typ hat gefühlt in allem mitgespielt. Jetzt nicht unbedingt viel Bekanntes, aber...
Naja, ein paar Sachen waren ja schon dabei.
Ja. Und Carter dann so ein bisschen dämlich, ja, wie, der fehlt und ja, hier, spielt keine Spiele, gibt das Ding zurück und er sagt dann, nee, kein Gag, kein Spieler, wir haben es nicht genommen. Ja, Roham sagt dann, ja, hier, es ist halt weg, ne, als würde man ihnen das nicht glauben. Also, ne, ja, kommt, dann schaut euch das selber an und wir kommen auch direkt zu einem Szenenwechsel.
Ja, wir sind nun in einem, ja, Tempel da auf diesem Planeten. Prinzessin Lamore und eben Roham führen da SG-1 und die anderen auch da, die Gruppe, in diesen Tempel und auch zu dieser Statue, die wir ja auch schon von dem Foto her kennen. Und O'Neill nähert sich da auch, untersucht dann die Hand, wo der Stein lag. Und ja, da gibt es nicht viel zu untersuchen, die ist halt nicht mehr da. Carter meint auch, naja, das würde hier die Gewitterwolken wohl da draußen erklären. Und Roham meint auch, ja, ohne diesen Prüfstein, der uns schützt, werden wir bald von diesen Elementen hier überrollt. Und das sei nur eine Frage der Zeit eben, bis wir hier wegen eures Diebstahls auch sterben werden. Ja, Carter fühlt sich da nicht so wohl, augenscheinlich. Und O'Neill steigt da von dem Sockel der Statue ab und meint, naja, gut, ich habe da nochmal eine Frage an Sie. Wenn er denn so wichtig war, warum wurde er nicht bewacht? Und Roham, naja, wurde schon bewacht, aber wir haben unsere Wachsamkeit wegen deiner Leute aufgegeben und das ist natürlich völliger Quatsch.
Ja, natürlich.
Also man bewacht ja etwas, es kann ja auch theoretisch, auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist, da dass eigene Leute das Ding klauen oder was weiß ich. Natürlich ist es nicht wahrscheinlich, weil dann da vom Wetter her alles schief geht, aber können ja auch andere durch Stargate kommen, sag ich
mal. Ja, das hat mich an der Stelle, hatte ich mir auch hier längere Notizen gemacht. Der merkwürdig ist ja, also ich hätte verstanden, weißt du, da kommen Leute durchs Gate, man verstärkt die Wachen, man kennt sie nicht, ne? Und dann, nachdem man dann ein paar Tage zusammengelebt hat, weiß man, oh Gott, das sind ganz nette Menschen, wir können jetzt zur Standardwache, man muss keine Double Shifts mehr machen oder sowas, können wir zur Standardwache zurückkehren. Und dann kommt's abhanden. Das hätte ich ja verstanden. Aber die sind doch gegangen. Ne, also von wegen, keine Ahnung, und so nach dem Motto, so von wegen, ich weiß nicht, ne, also wovor haben sie es denn vorher bewacht? Entweder kamen da vorher schon Leute durch das Stargate, das heißt, die bewachen das Ding generell, warum sollten sie jetzt, nachdem SG-1 da war das erste Mal, dann plötzlich die Wachen abschaffen und der nächstbeste nimmt dann den Stone mit, oder es kam vorher noch nie jemand durch das Portal und man verteidigt das eigentlich gegen die eigene Bevölkerung, ja, und wenn SG-1 wieder weg ist, also das macht auch keinen Sinn. Warum sollte man dann die Wachen abschaffen? Das ist völliger Blödsinn.
Ja, die haben es nicht so mit hier dem Wachschutz, ja. Die Prinzessin meint, ja, wir haben euch doch vertraut, ne, und O'Neill, ja, wir haben es nicht genommen, bekräftigt das nochmal, und Tiag meint auch, ja, hätten wir das Artefakt genommen, dann wären wir bestimmt nicht hier zurückgekehrt, und die Prinzessin Lamore bleibt dabei, es gab Zeugen, und O'Neill, ja, was sollen die denn gesehen haben? Und sie führt das weiter aus. Ja, eine Gruppe von Menschen, die eben in der Nacht diesen Kraftstein genommen hat, und sie waren auch ähnlich gekleidet wie ihr, trugen auch solche Waffen. Carter blickt Tiag etwas verwirrt an und O'Neill, ja, haben sie denn gesehen, wo die hingegangen sind, die Leute? Und Rohan, ja, sie sind zu, also durch euer Stargate da auch gegangen. Und ja, die Prinzessin meint dann, ja, wie ihr wisst, weiß keiner unserer Leute, wie man das Portal nutzt. Und Tiag zieht eine Augenbraue hoch. Und O'Neill schüttelt den Kopf. Und Rohan, ja, ja, Wachen hier. Entwaffnet die Übeltäter. O'Neill, halt, hier, macht mal langsam. Zieht seine Barretta und richtet sie eben auf die Wachen. Und Tiag und Daniel, auch Carter, gucken etwas besorgt drein. Und O'Neill, ja, okay, hier, in Ordnung. Wir kamen doch in Frieden hierher und wir erwarten, dass wir in einem Stück auch gehen können. Und Rohan dann, naja, aber hier, ihr seid gewarnt, wenn deine Antworten nicht zufriedenstellend sind, dann haben wir keine andere Wahl, als Vergeltung zu üben. Denn, hä, wir klauen von euch den Wetterstein? Oder,
ja, keine Ahnung. Ja.
Etwas kryptisch formuliert hier von ihm. Tiag meint dann, naja, wenn ihr euch an uns rächt, bekommt ihr ja den Stein gar nicht zurück. Und ja, weil wir jetzt auch nicht die Personen waren, die ihn genommen haben. Der Rome, naja, vielleicht nicht, aber ihr könntet uns doch, also ihr solltet uns doch dazu den führen, die das gemacht haben. Und O'Neill, ja, nur, wenn es sie interessiert, was mit uns passiert. Und Rohan denkt da nochmal nach drüber. Und O'Neill redet einfach weiter. Ja, hören Sie, ich will Ihnen ein kleines...
Wobei... Ich muss da kurz eingreifen, so von wegen. Wir sehen ja später im Verlauf, was diese Herrschaften denn überhaupt getragen haben. Also das waren ja gar keine SG-Uniformen. Das heißt, die könnten vermutlich, also die sind mehr so paradiesisch angezogen, ne, so Baströckchen und hast du nicht gesehen, Kokosnussschalen, BHs und was nicht noch. Also von wegen, da hätte vermutlich sonst wer daherkommen können. Ne? Also von wegen, sie haben Klamotten an, sind völlig bedeckt und es... Also,
es wäre alles SG-1-mäßig ja, gewesen wahrscheinlich.
Vermutlich. Also es hätten auch die, stimmt, was auch immer, keine Ahnung was, ein Go'ul da vorbeikommen können, ein paar Jafar oder so. Die haben auch so keine Kokosnuss-BHs gehabt.
Wie der Tiag bei euch. Jedenfalls sagt O'Neill nochmal hier, ja, wir waren es nicht nach dem Motto und die Pflege hier würde eine niedrige Priorität haben. Ja, die Prinzessin, ja, mein Onkel wird langsam ungeduldig. Und Daniel will da auch noch mitreden. Wenn die Diebe hier den Wetterstein genommen haben und durch das Tor geflohen sind, dann gibt's eigentlich da nur eine Hoffnung, und zwar, dass uns durchs Tor zurückgehen zu lassen, um das irgendwie zu regeln. Und Carter führt das weiter aus, ja. Und wenn sie von der Erde kamen, haben wir eben die Technologie, das herauszufinden, wer die Diebe waren. Und Rohan, naja, woher wissen wir nicht, dass die Pforte nicht benutzt wurde, um sich der Verantwortung zu entziehen, also dass sie da einfach so abhauen und ja, dann weg sind. Und O'Neill dann, ja, vertrauen Sie uns, und die Prinzessin, naja, wir sind ein einfaches Vollkörnel. Wir haben hier keinerlei Mittel, um uns vor dieser Katastrophe zu schützen. Sollte mein Onkel hier beschließen, Ihnen zu vertrauen, wird das halt auch praktisch die ganze Zukunft hier von uns allen beeinflussen.
Das klingt so ein bisschen, als ob sie an seinem Thron nagen würde. Wobei, sie ist Prinzessin, er ist ja vermutlich, keine Ahnung, ist er der König? Also,
Ich hab's auch nicht.
Also,
Priester, Hohepriester.
Ja, irgendwie sowas. Also, es klang auf jeden Fall nicht so, als hätte sie irgendwie großartig viel Vertrauen in seine Entscheidung. Ne? Als würde sie nochmal sagen, hey, senider alter Mann hier, da hängt unsere ganze Zukunft dran, vertrau denen bloß nicht.
Ja, das war doch hier wie in, wo Daniel mit der Prinzessin abgehangen ist, wo der auch ja der alte Machthaber da nur noch so pro forma rumstand, mehr oder weniger, ja. Ja, O'Neill dann weiter, ja, sorry hier, komm, das ist ein bisschen viel Druck, aber wir können damit wohl umgehen, und ja, jetzt bläst ein bisschen der Wind noch stärker und es blitzt und donnert nochmal und es werden so, glaub, die Türen geschlossen dann, und Rohan sagt dann, ja, lass sie gehen, und sieht etwas verzweifelt den O'Neill an und sagt doch mal, ja, helft uns bitte. Seine Stimmung ist auch etwas zittrig am Anfang. Und das war der Teaser zu der Folge.
Ja, wir wechseln auf die Erde zurück. Wir sehen den Cheyenne Mountain kurz von außen und wechseln dann in den Gate Room. SG-1 kommt die Rampe hinunter und Hammond wundert sich schon, hey, hier sollten sie nicht hier die Wetter-Device studieren. Und ja, das hätten wir gern getan, Sir, aber wenn sie denn da gewesen wäre. Was heißt das? Und ja, hier, wir müssen uns mal unterhalten, und wir wechseln in Hammonds Office. Hammond dann so, ja, hier, was ist denn das, Colonel? Was soll denn das? Warum? Was? Weswegen? Weshalb? Und Ja, und hier sagt dann, der Touchstone wurde gestohlen, Sir. Und wohl von Leuten, die SGC-Uniforms getragen hätten, was ja nicht stimmt. Ja, und dann, ja, hier, wer war denn das? Und ja, keine Ahnung, ne? Es könnte jeder, der hier irgendwie rumläuft, gewesen sein. Und Hammond dann so, ich mag ihre Anschuldigung irgendwie nicht, ihre Vermutung. Ne, wieso sollte ich ihr Team da irgendwie hinsenden, wenn ich schon wüsste, dass der Touchstone nicht da ist? Und aber auch interessant, ne? O'Neills Sprachduktus war jetzt nicht sonderlich vorwurfsvoll und Hammond wird direkt defensiv auch und schlägt nicht, ja, um sich. Und ne, wenn man jetzt ein bisschen psychologisch denkt, muss man eigentlich sagen, so von wegen, ne, wenn jemand Kritik an sich hat und man trifft so genau in Schwarze, dann schlägt man so um sich. Er weiß es. Hammond weiß, wer das war. Und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Also Hammond verschweigt da irgendwas, ne? Also man könnte davon ausgehen. Nein, Sir, hier, nee, keine Implications intended. Aber die Umstände, das ist doch jetzt die logische Frage. Die logische Frage wäre doch dann jetzt, welches von den anderen SG-Teams könnte das hier reingebracht haben, ohne dass sie das wissen? Und dann, nein, hier, da passiert nichts. Ohne mein Wissen drauf. Und dann, ja, aber hier, wie wäre es denn, wenn wir mal deinen Computer nochmal prüfen? Also Carter könnte das übernehmen. Und ja, vielleicht hat sich irgendjemand durch das Gate geschlichen, hinter ihrem Rücken, Sir. Und Hammond dann auch, ja, nee, hier passiert nichts im Stargate mit dem Stargate, ohne dass ich davon weiß. Und selbst wenn eine Person nur niest in der Nähe, da kriege ich einen Report. Und das ist auch so wenig, nein, das müssen wir nicht machen. Ja. Das ist auch so was.
Schön runtergespielt, ne? Es war der Chevron-Guy, der wollte mal auf Riser oder irgendwo Urlaub
machen. Ja. Aber es ist auch wieder so, ne? So direkt defensiv und dann kann man auch schon, er weiß es. Ich habe ganz dick drinstehen, er weiß es.
Er weiß es.
Ausrufezeichen. Ja, genau, steht hier auch so. Ja. Und dann sagt man hier, ja, ich verstehe es, Sir, und will dann auch gehen und. Hammond pfeift ihn aber nochmal zurück und sagt dann, ja, lass Carter den Scheiß trotzdem untersuchen. Er kann ja nicht schaden. Und ihr bedankt sich und geht.
Bevor diese Folge außer Kontrolle gerät, springen wir rüber in den Kontrollraum. Carter sitzt da am Computer und sucht etwas. Daniel und Tjalk sitzen da auch an einem anderen Monitor. Und O'Neill kommt auch hinzu und fragt nach, schon irgendwas gefunden? Und Carter, nee, noch nicht hier in Bezug vom Touchdown, Sir. Und Daniel meint auch, ja, möglicherweise hier gibt es da schon Wetterauswirkungen. Haben Sie denn mal hier den Wetterkanal gesehen? Und O'Neill meint, er ist eher ein Typ für C-SPAN. Ist es ein Sender oder ist es komisch übersetzt von bei mir? Das kann auch sein.
Ja, bitte was?
Er sei eher der Typ für C-SPAN.
Ja, das steht bei mir auch. Ich habe aber keine Ahnung, was okay. Es ist. Achso, das ist vermutlich ein anderer Kanal, aber.
Ja,
ne, anstatt Weather Channel, ja.
Und Tjalk beobachtet sie und drückt dann auch auf der Tastatur rum. Und dann sieht man so schon den reißenden Fluss und hört eine Stimme ja von einem Reporter. Und der sagt eben, ja, hier, das kann sein, also man schreibt das El Niño zu diesem Effekt. Und ja, oder es könnte auch einfach eine Pechsträhne sein, dass es jetzt hier so stürmt und ja, diese Stürme sich eben aktuell über Amerika ausbreiten. Da muss sich O'Neill erstmal hinsetzen. Und es geht dann weiter, ja. Und das ausgerechnet hier in Phoenix, Arizona. Und da werden schon große Schäden verursacht. Und da sieht man Menschen, die in so kleinen Booten rumfahren auf der überschwemmten Straße und da auch rudern. Ja, es geht weiter hier. Es gibt auch Berichte über Verletzte. Und man sieht weiter, ja, halt wie es eben bei diesen Flutkatastrophen so ist, überschwemmte Straßen oder auch Autos. Es gäbe, so der Reporter, auch ja in Palm Springs, Kalifornien und Florida, da eben Überschwemmungen. Und ja, das sei noch nicht alles. Hier Rekordregen in Albuquerque, Golfballgroßer Hagel in Panhandle und eben noch drei große Flüsse treten über die Ufer. Also das ist doch alles hier nicht mehr so normal wie sonst. Und das stellt Tjalk auch fest, denn er schläft nicht. Irgendetwas verändert hier das Wetter auf diesem Planeten. O'Neill, ja, und sie denken hier, denkst du, das ist jetzt hier der Kraftstein und ziemlich weit hergeholt, nicht wahr? Sagt er weiter. Und ja, also, ja, Tjalk, ne, Klimawandel hier, willkommen auf der Erde.
Genau, die haben das auch vor ein paar Wochen hier nach Deutschland gebracht, in die Eifel.
Ja, richtig. Daniel dann weiter, naja, nun hier, wenn man darüber nachdenkt, nicht wirklich, wer auch immer dieses Gerät hat, was eben ursprünglich auf Matrona war, kann eben hier wahrscheinlich auch auf diesem Planeten hier die Wetter Lage bestimmen, beeinflussen. Da spielt wohl einer oder jemand dran herum, fummelt da herum, ohne zu wissen, was er tut. Wer weiß, kann ja sein. O'Neill, ja, wir wissen nicht, dass es auf der Erde ist. Wobei eigentlich ja gerade davor spekuliert wurde, dass es auf der Erde ist. Ja, Carter findet es auch. Sie denkt, ja, doch, das wird wohl hier auf der Erde sein. Und es gab wohl vor 3 Tagen eine große Störung hier, als SG-2 auf einer Routine-Mission war und da zurückkehrte.
Ich muss hier ganz kurz nochmal, ja. Du warst relativ zackig. Und zwar im Englischen, also im Englischen heißt es gerade, wo so, somebody steals it and brings it back to Earth. Starts fiddling around with it and had no idea what they are doing. Der Witz ist, Daniel sagt, somebody steals it and brings it back to Earth. Also er sagt nicht,
da war's schon mal auf der Erde.
It brings it along back to Earth oder sowas, sondern er sagt halt, er bringt es zurück zur Erde. Nicht mit zurück zur Erde, sondern, also das ist im Englischen schon falsch.
Okay, dann ist er vielleicht Teil dieser Verschwörung und das haben wir zwar, glaube ich, eigentlich nie so in Stargate gesehen oder wahrgenommen, aber das lässt ja einiges offen. Für einen C-Plot. Mhm. Irgendwo versteckt in Büchern. Ja, so kommt's raus. Ja. Thomas hat euch erwischt, liebe Autoren dieser Serie. Also es wäre eben diese Störung gewesen, die zur gleichen Zeit eben wohl da passiert ist, als SG-2 zurückkehrte. Und ja, das ist doch bemerkenswert. Teal'c fügt aber an, naja, aber der Ursprungsort von SG-2, das war doch hier Galaxien von Matrona entfernt.
Was ja falsch ist, sie wechseln ja nie die Galaxis.
Genau,
also später. Später.
Genau, Stand jetzt ist es falsch. Ja, das stimmt. Haben wir auch schon mal einen Fehler somit abgehakt. Passt ja sehr gut rein. Carter meint auch, ja, dass diese Energiespitze, ne, das war was Unvorhergesehenes und dass sie erinnert sich auch daran und Zuschauer auch daran, was eben beim letzten Mal passierte, als diese Stromversorgung des Gates halt überlastet war. Daniel verbalisiert diese Sache nochmal. Ja, sie sprang zum 2. Tor in der Antarktis und O'Neill lehnt sich etwas zurück. Genau, das war's. Danke für die Erinnerung. Also, er hat's vielleicht schon wieder vergessen. Teal'c meint auch, ja, Captain Carter, wollen Sie denn hiermit sagen, dass SG-2 das 2. Tor benutzt hat, um diesen Stein zu stehlen? Aber sie verneint das und meint, nee, das war wohl nicht SG-2, denn ihre Mission verlief ganz normal hier durchs Gate und die Messwerte deuten aber wohl darauf hin, dass beim 2. Tor jemand da irgendwie den Bruchteil einer Sekunde, nachdem SG-2 es benutzt habe, dieses 2. Gate benutzt haben könnte, um eben die eigene Energiespitze, die da bei der Benutzung entsteht, zu verbergen. Also dass es so praktisch übereinander zeitgleich gelegt wird, dass es nicht so auffällt. O'Neill fügt da einen Vergleich nochmal hinzu, wie das aus seiner Sicht denn sei. Ja, als würde man eine Waffe abfeuern, wenn ein Zug vorbeifährt. Alle schauen ihn fragend an, was denn genau da er meinen könnte und er sagt es uns, ja, um das Geräusch zu verbergen. Ja, und Carter, jawohl, Sir. Mal sehen, ob ich richtig liege und das Logbuch von SG-2 sollte eben dieselbe Signatur haben wie der letzte Sprung eben durchs Gate.
Wobei das ja auch totaler Mumpitz ist, ne? Also, wie soll denn das funktionieren? Na, also, ja, ich kann verstehen, dass man die Beben oder sowas verbergen will. Also vor allem, wo fällt denn das auf? Mal ganz ernst, auf der ganzen Erde gibt's immer mal wieder Erdbeben. Also diese Energiesignatur kannst du überhaupt nicht anmessen. Ja. Also solange das Gate aus ist und die das irgendwie das 2. Gate aus irgendwelchen unerfindlichen... Ja, okay, das SG-Center würde wackeln. Na, also das würde es aber in dem Moment eh tun. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist doch eher, wie soll denn das funktionieren? Also wegen SG-2 benutzt das Gate. Ne? Das Gate bleibt ja auch ein paar Sekunden auf. Ne? Also wegen, da gehen Leute durch, dann gibt's noch die Wartefrist, ne? Und dann geht's erst zu. Also wenn die das Ding dann nochmal irgendwie anwählen, in dem Moment, wo SG-2 anwählt, also kurz danach, weil sie sagt ja, split second afterwards, das hieße ja eigentlich, sie wählen dann da ein Gate an. Also geht das überhaupt? Also die Leitung von der Erde ist doch in dem Moment besetzt.
So dachte ich es auch, vor allen Dingen, stimmt, du hast recht, es wurde uns auch im ewigen Eis, genau, wurde uns das doch auch so erklärt, jetzt von der Story her, dass wenn Tor besetzt ist, dann ist es besetzt und dann kannst du nicht einfach dann auf demselben Planeten da rumreißen. Also ich hatte es auch so verstanden. Du hast
außerdem recht, gibt es noch ein weiteres Problemchen. Sie gehen ja davon aus, dass es ja hier jetzt irgendwie, also das muss ja irgendwie abgesprochen sein, ne? Also von wegen, ne, entweder überwachen sie ihr Gate und sobald das SG-Center das Ding startet und man merkt, so von wegen, da passiert was, wie auch immer sie das tun wollen, ne, weil sie überladen ja nichts in dem Moment. Das heißt, ihr Gate sollte ja nicht wackeln, also das zweite. Das heißt, sie müssen irgendwelche Spione im Stargate-Center haben. Das funktioniert natürlich, ne? Also von wegen, es gibt eine Mission, das Stargate wird geöffnet, irgendjemand schickt eine SMS, eine WhatsApp, was auch immer, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite fängt man dann auch an zu wählen. Genau. Das wäre ja nicht so das Problem. Wie macht man das aber in die andere Richtung? Man weiß nicht, wann die SG-Teams zurückkommen. Also um das zu verbergen, willst du denn, willst du denen denn auf irgendeinem Planeten Bescheid sagen, oh, hier, Leute, SG2 hat gerade auf P3X757 das Gate zur Heimat angewählt. Wählt mal bitte ganz schnell auch.
Ja, okay, vielleicht. Ja, okay, jetzt fällt mir ein ganz theoretisch, es ist nicht wahrscheinlich, aber wenn dann SG1 praktisch anwählt und dann noch nicht direkt durchs Gate geht, sondern noch irgendwie da die Sonde sucht oder so noch 2-3 Minuten, dann gibt's da einen Spion und der, weiß ich nicht. Aber ja, es ist, du hast recht, es ist nicht.
Ja, es geht ja um das Split Second. Also das funktioniert mit der Rückkehr zur Erde nicht.
Ja, schwierig.
Also, naja. Weiter im Text.
Carter tippelt auf der Tastatur rum, aber es will nicht so recht ein Ergebnis dabei rauskommen. Hier, no match, verdammt. Und ja, hier im Meta-Log, da taucht auch nichts auf. Und Daniel, unser IT-Spezialist, Daniel sagt auf jeden Fall, ja, versuchen Sie das Sicherungsprotokoll und ja, vielleicht klappt das, sagt Carter. Und ja, sie gibt da nochmal den Suchbegriff ein. Hier kein Match, ne, es passiert da leider nichts. Und ja, vielleicht hier ein systemrelevanten Daten und eventuell gelöscht, aber vielleicht gibt es ein Backup der dritten Ebene und das habe ich übersehen.
Nein, das ist im Englischen, das ist auch eine Fehlübersetzung. Im Englischen heißt es nämlich so von wegen, ja, wenn jemand systematisch alle relevanten Daten löscht, dann könnte es doch sein, da könnten doch das tertiäre Backup übersehen worden sein. Wo ich mir denke, hallo, wenn du jemanden hast, der systematisch Daten löscht, der übersieht das ja nicht. Also jemand, der einfach mal so gerade eben, so unsystematisch gerade mal irgendeinen Scheiß aus Panik raus irgendwas löscht, ne? Der würde dann das.
Aber wie diese Aktion hier auch zeitlich alles geplant ist, da gehe ich auch davon aus, dass die Leute da etwas gründlicher wären. Ja, jedenfalls no match und dann macht sie das weiter hier und guckt da in den Protokollen da und ja, yes, das ist es, ne? Hier das zweite Tor muss da wohl benutzt worden sein, die Energiesignatur, das Signal sei identisch, wobei ich das auch, fällt mir jetzt auf, etwas, weiß nicht, ob das immer so ist, wenn du jetzt das Gate benutzt und du wählst Planet A an oder Planet B und Planet C, ist das dann immer die gleiche Energiesignatur, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es da mal Abweichungen gibt, dass es nicht immer genau die gleiche Energie benötigt, sondern da.
Ich hätte gesagt, das ist völlig wurscht. Weil du stellst ja da eigentlich nur die Connection zum Stargate-Netzwerk her und das ist ja immer dasselbe. Ja. Also von wegen, und intern wird das ja dann weitergeleitet. Nur so wird das ja irgendwie später mal erklärt. Und das Einzige, wo du es halt wirklich merken würdest, wäre halt, wenn du da mehr Energie reinpumpst, was sie ja in dem Fall machen. Das ist vielleicht der Unterschied, den sie da auch sehen. Ja. Oder du jetzt mit irgendeinem ZPM oder sowas mal 9, 10, 11, 12, 13 Chevrons anwählst oder so.
Daniel fragt jetzt auch nach, ja, wer wäre denn dazu überhaupt befugt gewesen, das Tor zu benutzen? Ich dachte, es wurde offiziell außer Betrieb genommen, was ja auch eine interessante Formulierung ist, weil es war gar nicht offiziell in Betrieb, deshalb kann es auch nicht offiziell aus Betrieb genommen werden. Es war halt aus Versehen mal in Betrieb, aber lassen wir das, ihr wisst es ja. Und O'Neill meint, offiziell, ja, schon. Und dann springen wir in Hammonds Büro.
Also Hammond sitzt in seinem Büro und winkt O'Neill dann heran. Und er schließt die Tür, wobei hier das Transcript auch irgendwie merkwürdig. Ne, Hammond winkt ihn rein und O'Neill klopft an die Tür, das ist ja völliger Mumpitz.
Falsche Reihenfolge?
Irgendwie sowas. Hammond, er soll sich doch bitte hinsetzen, er spricht aber weiter in das Telefon. Ja, ich muss mit ihm sofort reden. Und dann, es gefällt ihm wohl nicht so, was der andere Part sagt. Und sagt dann, hey, ja, Sohn, weißt du, welche Farbe dieses Telefon hat? Okay, ich bleib dran und Hammond hält dann den Hörer zu und sagt dann, ja, hat Carter irgendwas gefunden? Und O'Neill berichtet dann, ja, Second Gate wurde benutzt und ja, was ist denn das für eine Scheiße, sagt dann Hammond. Ich habe da auch alle möglichen Assurances bekommen, dass das Gate gesealt, also verschlossen wird und sowas. Ja, wird wohl so ein Fall, sagt O'Neill dann, von linker Hand weiß nicht, was der rechte Fuß tut, sein Sir. Und
er hat es nicht so mit Sprichwörtern.
Ja, ja, interessanterweise sagt Hammond dann, ja, das versuche ich gerade rauszufinden. Und auch völlig unmöglich, ne? Also von wegen, Hammond hat doch gerade noch gesagt, ne? So von wegen, hey, ne, das kann doch gar nicht sein. Ne? Ich habe doch hier alle möglichen Versicherungen bekommen, dass das Ding verschlossen, versiegelt, begraben und verschüttet wird. Das kann ja gar nicht sein. Also dafür, dass er das gerade noch so abgewiegelt hat, dass das ja überhaupt nicht sein kann, hat er schon vorher den Hörer in der Hand und will den
Präsidenten. Vielleicht gibt es, Thomas, ein Spin-off dann. General Hammond ist sehr verdächtig, ne?
Genau, ne, ich habe ja auch drin. General Hammond ist psychic oder er weiß es doch und will nur ablenken. Ja.
Also er wirkt hier nicht wie die Unschuld
vom. Ja, also das ist irgendwie. Vielleicht hat er den, vielleicht hat, ruft er auch gar nicht den Präsidenten an, der tut nur so was. Er führt so ein
Fake. Ja, hier, Pizza, bitte, ja, genau, Cheyenne Mountain,
richtig. Und aus dem Hörer kommen beim nächsten Ton, ist es 3.50 Uhr.
das wäre wirklich gut gewesen.
Oh Mann. Ja, er spricht wieder ins Telefon. Nee, das kann ich warten. Dann gibt ihm die Nachricht, wenn er wieder herauskommt und dann legt er dann auf. Ja, und hier dann, ja, plötzlich ist der Präsident nicht erreichbar. Und ja, so ein Präsident wartet auch nur auf einen Anruf aus dem Stargate Center, also. Als ob der nichts anderes zu tun hat. Und Hammond findet das aber angeblich auch sehr verdächtig. Ja, der ist heute schwer eingebunden und das ist irgendwie so, als würde jemand versuchen, ihm so mit Terminen vollzuballern, dass er uns nicht mit uns sprechen könnte. Jemand speziell ist im Verdacht, Sir. Und ja, es klingt paranoid, aber ne, damals gab es irgendwie, als das SG-Center, also dass das SG-Programm begonnen hat, irgendwie eine Diskussion darüber, ob man die ganzen Entdeckungen, die man macht, egal, scheiß der Hund drauf, was haben wir ein Problem mit anderen Planeten oder ähnlichen Geschichten, dass wir alles mitnehmen sollten, alles einsacken. Es hätte wohl solche Leute gegeben, die da bei diesem Vorgehen das wohl bevorzugt hätten und ja, ja, welche Leute wären denn das? Und wir haben keine Ahnung. Sind wohl vermutlich nie in der Debatte aufgetaucht, keine Militärs, keine, ja, Politiker vermutlich irgendwo im Hintergrund, die irgendwelche Schritten ziehen. Aber, ja, das kam nie so raus und sagt, ja, 30 Jahre im Service, also bei der Armee. Da kriegt man ein Gefühl dafür. Wobei auch interessant, Hammond sollte ja eigentlich, er ist ja zurückgekommen, weil er in Rente geht. Er ist 30 Jahre bei dem Verein. Was hat er denn vorher gemacht?
Taxifahrer.
Na, also weil 30 Jahre ist ja, ne, normalerweise so ein normaler Werdegang bei der Armee ist ja, ne, du schreibst dich nach der Highschool oder mit 16, 17 irgendwie dann ein und steigst dann die Ränge auf. Das heißt, der wäre jetzt mit 16, 17, 46. Warum sollte er in diesem Alter in Rente gehen? Also, es ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt auch keine Folge, wo das irgendwie so, ne, was, wie, wo, was hat Hammond, also ich hätte eigentlich gedacht, er wäre jetzt sein ganzes Leben lang, na, abgesehen von der Schule halt im Militär gewesen. Aber 30 Jahre ist ein bisschen wenig für. Ich müsste eigentlich in Rente sein.
Ja, Teilzeit irgendwie. Ich meine, das klappt hier mit dem Stargate. Ich mache das Teilzeit hier.
Ach Chef so, und Guy, genau. Der hat nur eine 20-Stunden-Woche. Deshalb, weißt du, der hat insgesamt kommt nur noch auf 30 Jahre. Der war da schon 60.
Und den Rest macht er dann hier per Homeoffice. Und wenn er kein Internet hat, dann nochmal AOL-CDs gucken im Supermarkt. Oder.
Ja, und sagt dann auch nochmal, ja, hier, ich will jetzt auch keine Schlüsse ziehen und sowas. Ich habe andere Methoden, da irgendwie Informationen zu beziehen und die werde ich jetzt abrufen. Ne, würden noch Leute irgendwelche Gefallen schulden und Daniel sagt dann hier, General, ich muss Sie darauf hinweisen, diese Typen, diese dunklen Typen, sagt er, Dark Side Guys, ne, die machen hier schönen Schaden auf der Erde und weil sie keine Ahnung haben, wie dieses Ding zu benutzen ist und Hammond sagt dann auch, ja, ja, Colonel, ich weiß. Let me do some digging und wir haben einen Szenenwechsel.
Was ich interessant fand, im Deutschen sagte er, ja, hier, ich bleib auf jeden Fall am Ball. Da hatte ich so leichte Stromberg-Vibes irgendwie bei dieser Antwort. Ja, läuft. Ja. Wir springen in den Cheyenne Mountain Miniszene und dann wieder zurück in den Besprechungsraum. Da sind alle am Tisch versammelt, also Hammond, O'Neill, Daniel, Tialk und Carter geht da auch an den Tisch herum und setzt sich hin. Ja, und sagt dann eben, ja, hier, um festzustellen, ob der Stein auf der Erde direkt benutzt wurde, Da habe ich doch hier eine Möglichkeit gefunden, via Doppler-Effekt für Gravitations- und Strahlungsmissionen das zu messen. Und da, ja, ich verwende hier auch eines meiner Überwachungsinstrumente und habe es dann mit dem NOAA-Satelliten verbunden. Und Hammond, ja, was haben Sie denn gefunden? Und sie sagt dann, naja, hier in der Wüste von Nevada, da gibt's da wohl eine grobe Triangulation, die ich feststellen konnte. Ja, und Hammond fährt ihr ins Wort, Nevada? Und ja, Sir, hier stimmt etwas nicht. Hammond sieht O'Neill an und der meint dann, ja, das zweite Gate, das ist doch dann noch da in Nevada angekommen, oder? Nellis, ne? Und Hammond bejaht das. Und ja, kurz Nellis, ne, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Die Nellis Air Force Base eben wurde nach William Harold Nellis natürlich benannt. Und ist da einer der größten, ich weiß wahrscheinlich, ob es jetzt noch so ist, aber war da einer der größten Luftwaffenstützpunkte der Air Force. Und ja, 13 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, so rum, genau. Ja, dieser William Harold, nachdem es benannt ist, Nellis, flog im Zweiten Weltkrieg über 70 Einsätze und wurde da dreimal abgeschossen und das letzte Mal auch tödlich.
Das macht an dieser Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Na, wir kommen da ja später, können wir ja da bestimmt nochmal drauf eingehen. Also von wegen, der Touchstone war vermutlich nie da. Also warum Tick Carter das da anmisst, wir reden gleich nochmal drüber. Aber es ist eigentlich Schwachsinn.
Teal'c zieht jetzt auch wieder die Augenbraue hoch und Daniel schaut auch etwas verwirrt und O'Neill meint, ja, nun, wenn das Gate da ist, ne, dann macht das ja alles Sinn. Dann war vielleicht der Prüfstein auch da. Hammond, das wird Ihnen gefallen, Colonel. Raten Sie mal, wer sich gerade nach Nellis da in diese Air Force Base versetzen ließ. Und ja, erzählen Sie doch mal. Hammond packt es aus. Colonel Mayburn. Und O'Neill, oh, das sind ja gute Nachrichten. Daniel fährt auch noch fort. Ja, hier Nellis in der Basis, da wird doch die ganze Technologie hingebracht, ne, die wir so durchs Gate schicken. Oder Hammond bejaht das, ja, hier. Die Groom Lake Facility, O'Neill, ja, Area 51, also Gebiet 51.
Gebiet 51.
steht hier richtig, es ist so geil. Und Daniel sieht O'Neill nochmal etwas kritischer oder wacher an und wir wechseln wieder in den Kontrollraum.
Genau, Hammond kommt von oben aus seinem Büro runter und ja, alles ist unten am Rumwuseln und SG-1 sitzt um den Monitor rum und Hammond dann, ja, worauf guckt ihr denn so? Das ist das Melbourne-Bild von Madonna. Vor allen Dingen auch geil, ne? Was gucken sie denn da? Hammond hat vorher noch behauptet, in der Nähe des Gates könnte noch niemand irgendjemanden niesen, ohne dass er einen Bericht kriegt. Und jetzt weiß er nicht mal, dass sie das Gate benutzen, um sich Madonna anzugucken.
Ist er doch jetzt reif für die Rente vielleicht?
Ja, Carter sagt, also man sieht nicht viel auf dem Ding und sagt, Carter erzählt dann, ja, es ist ein Blizzard, 80 Meilen die Stunde und es wird immer schneller und wenn wir nicht bald irgendwas unternehmen, dann ist der ganze Planet am Popo. Ja, wie lange haben sie noch, sagt, fragt dann Teal'c und Carter hat wohl ein bisschen rumgerechnet und sagt dann irgendwie, ja, 48, 72 Stunden und before all the terraforming ist kaputt. Das ist auch geil, das sagen die im Englischen, ernsthaft kaputt. Auch hier nur geil hingeschrieben, also es gibt ja viele Worte im Englischen, die von den deutschen Einwanderern ja übernommen als einfach kaputt, ey.
Wahnsinn. Da wäre ich aber auch drüber gestolpert, hätte ich es im Original gehört. Das ist echt geil.
Vor allen Dingen ist das eigentlich auch eine falsche Aussage. Also das Terraforming, ja, also das ist ja, selbst wenn die den Planeten Terra geformt haben, ja, dann wäre er erstmal lebensbewohnbar. Ne? Das ist ja der Sinn von Terraforming. Die können Zweck halt nur mit diesem Ding zusätzlich halt noch das Wetter kontrollieren.
Weil das ist ja was völlig anderes.
Das war vielleicht eine Methode, um den Planeten zu terraformen. Ne? Ja. Aber sobald das Terraforming abgeschlossen ist, kannst du damit halt nur noch Wetter kontrollieren. Du änderst damit aber nicht mehr den Planeten. Also wenn er vorher unbewohnbar war oder sowas, keine Atmosphäre, kein Wasser in der Luft oder sowas. Ne?
Da, wo jetzt ein Wald ist, bleibt ein Wald, egal.
Genau, der könnte hinterher weggeweht werden und sowas. Ne? Alle Bäume umgeknickt oder sowas. Also das Terraforming wird nicht kaputt, der Planet wird aber total verwüstet. Das ist irgendwie...
Hoffentlich haben die da auch gute Sturmschädenversicherung und sowas. Ne? Das ist ja auch Elementarversicherung, heißt es ja.
Ja, vor allen Dingen, hey, die hatten vorher nur gutes Wetter. Also die hätten auch Chancen da drauf. Weißt du, in so einem Hochwasser-Risikogebiet, da kriegst du ja keine Hochwasserversicherung. Ja, aber da ist ja noch nie was passiert. Also
genau, da war ja alles Sonnenschein und so. Ja. Das wäre gut. Ja. Ja, hätten sie haben können.
Oh, ich bezahle die nur ein paar Cent im Monat. Ja, und ihr erkundigt sich auf jeden Fall, ob sie nicht einen kleinen Trip nach Nevada machen dürfen. Und Hammond sagt dann, ja, ich rufe mal Nettes an und lass sie berechtigen und sowas. Und sagt dann, wenn das unsere Leute waren, ist das vielleicht jetzt nicht so toll, da Vorfeld uns anzukündigen. Ja, wir wissen ja nicht, wem wir trauen können. Und Carter sagt, wir haben doch alle schon das Necessary Clearance Level, ne? Also die haben ja Top Priority, ne? Die können ja eigentlich überall rein, also was Geheimeres als das Gate gibt's ja eigentlich gar nicht. Ja, Hammond, fällt irgendwie noch, also, ne, ist kurz überlegen und dann so Wiki-mäßig so reibt sich die Nase und dann ping! Hier, Colonel, ich hab hier ein paar wichtige Dokumente, ganz, ganz wichtig. Die müssen hand-delivered nach Groom Lake Facility, müssen das gebracht werden. Und, ja, und hier dann, sind diese Dokumente denn sensitiv genug, dass das ein Three-Man-Team mit einem Jafar-Eskorte rechtfertigen würde? Ja, natürlich. Und hier nickt, grinst und dann kommen wir wieder zu einem Szenenwechsel.
Das ist doch die Bürokratie. Wir sind an einem Eingang, wo wir denn jetzt wohl sitzen. Ein weißer Chevy Suburban da fährt da die Einfahrt, da Garageeinfahrt hin. Und ein Beamter steigt da aus.
Hier ist auch einer der Fehler, die ich bei IMDb gelesen hatte. Da kommt man gar nicht drauf. Aber natürlich, die Area 51 liegt mitten in der Wüste. Im Hintergrund, das sieht man aber ganz, ganz viele Pinien,
die da nicht wachsen. Das ist die kanadische...
Also ich hätte verstanden, wären die auf der Base. Weißt du, da wird ja gegossen, aber mitten in der Wüste ja, irgendwelche genau. Pinien eher nicht. Nein.
Dann weitere Leute nähern sich diesem Geländewagen, der gerade dort hält. Und SG-1 steigt eben aus diesem weißen Chevy aus. Ja, hier Colonel O'Neill, hier Major Reynolds, NID, willkommen in Area 51. Und O'Neill, ja, hier schön, Sie kennenzulernen. Ja, das ist Captain Carter, Dr. Jackson und Teal'c. Meine Herren, Ma'am, das ist ja auch unhöflich, musste andersrum machen, Herr Reynolds, ich kann Ihnen gar nicht sagen, ne, was es eine Ehre hier für mich ist, hier Sie kennenzulernen. Hier sind Sie sowas wie eine Legende und okay, nun danke. Sagt O'Neill. Wir hatten gehofft, uns mit Colonel Mayburn zu treffen und der wurde wohl angepiepst und Sir, hier, ich bin sicher, wenn wir da reingehen, werden wir ihn irgendwo da finden.
Wo sind jetzt eigentlich die Dokumente?
Vielleicht hatten die das Fenster offen in dem Chevy, als sie da lang gedüst sind.
Und deshalb müssen wir jetzt mit Colonel Mayburn sprechen, weil sie haben die Dinger verloren.
Genau, sie haben die Dokumente verloren. Daniel meint auf jeden Fall noch, ja, hier offensichtlich wissen sie, wer wir hier sind. Und ja, natürlich, sagt Reynolds, ne, wenn es sie und die SG-Teams, die anderen, nicht gäbe, dann wären wir hier doch schon längst aus dem Geschäft oder arbeitslos. Folgen Sie mir bitte. O'Neill setzt seine Mütze da auf und ja, folgt da der Truppe hinein und ja, wir haben einen Szenenwechsel.
Wir sind in einem Korridor in der Area 51. Nicht so wie in Independence Day. Wir sehen keine Aliens, die irgendwo seziert werden oder sowas. Keine Greys, keine engen Gänge. Ist auch scheinbar nicht wirklich unterirdisch. Weil,
wirkt nicht so, ja.
Ist irgendwie so mehr so ein Bürogebäude. Reynolds erzählt, macht dann so ein bisschen den Tourguide und hier Medical Research und die wollen Alzheimer mit einem Ding behandeln, das SG-5 zurückgebracht hat. Hier auf der anderen Seite Geologie, Space Metallurgy und Artifact Study. Eigentlich hätte man dann jetzt irgendwie Daniel sehen müssen, der dann an irgendeiner Tür klebt. Und dann anfängt zu sabbern, aber nie. Ja, hier, da würden sie aber, er spricht dann auch Daniel an, über die ganzen Dokumente rübergehen, die Daniel Jackson halt von Heliopolis mitgebracht hatte. Und The Meaning of Life Stuff, I love that. Also es klingt jetzt auch irgendwie so, als hätte er keine Ahnung davon, aber er sagt das einfach mal.
Bisschen einschleim.
Ja, genau. Vielleicht will er hinterher irgendwie was unterschrieben haben oder sowas. Seine Uniform. Dicken Edding. Ja, Reynolds kommt zu einer Tür und hat also ein Keypad und er gibt einen Code ein. Interessanterweise geht die Tür dann auch gleich auf, also er tippt da rum. Interessanterweise, da ist so ein Kartenleser dran. Normalerweise funktioniert das in Kombination. Du ziehst eine Karte durch, gibst den PIN-Code ein und fertig.
Kaputt.
Na, also, weil das ist ja wirklich ein Sicherheitsrisiko. Weil ohne die Karte, das ist ja dein persönlicher PIN. Wenn du da jeden beliebigen PIN eingeben könntest, also oder wenn jeder denselben hätte, also das ist ja...
1, 2, 3, 4.
Ne, und da kann man auch nicht mehr nachhalten, wer irgendwie reingegangen ist. Also es scheint da nicht sonderlich gut bewacht zu sein. Wir sehen aber auf der anderen Seite, also das ist an der Seite des Ganges, am Ende des Ganges, wir sehen zwei Weißkittel, die da langlatschen und die Tür geht auf. Und da sehen wir einen Deathglider drin. Und ja, ein kurzer Shot auf O'Neill und dann Teal'c und ja, wieder darüber. Wir sehen dann Daniel und ja, Reynolds berichtet dann, ja, hier, da untersuchen wir die Death Glider, die ihr mitgebracht habt, als ihr euer Hero-Thing getan habt. Und nice work, by the way. Die Tür schließt sich und Reynolds öffnet dann seine, wobei das auch geil ist. Weißt du, in den 2 Sekunden, die er braucht, diesen Code einzutippen, weißt du, so eine Szene noch drumherum, die andere Tür geht auf, Death Glider, man sieht Leute daran arbeiten. Und ja, O'Neill bedankt sich und Reynolds sagt, ja, kommen Sie hier lang und bei Research wäre das wohl. Ja, hier, da sind doch die kleinen grünen Männchen und Reynolds dann, hey, hier, da nee, gibt kein Alien Lifeforms in Area 51 und O'Neill dann zu Teal'c, der schon wieder so sein Gesicht verzieht. Present Company excluded, of course. Present Company. Weißt du, das ist so ein bisschen Don't Wake the Sleeping Giant oder sowas. So, ja, ja. So Hulk-mäßig.
Also, Teal'c besämtlich.
Teal'c dann wirklich gleich, ich bin aber ein Alien. Hulk Smash. Ja, Reynolds schaut sich den Jafar nochmal an und dann kommt Mayborn auch dazu. Ja, sagen Colonel O'Neill und Hello Mayborn. Mayborn sagt dem Major dann, also dem Reynolds, er soll sich verzischen. Und er wendet sich dann an Teal'c. Ja, hier, schön dich zu sehen, dass dir gut geht. Und Teal'c kommt dir so ein bisschen näher und sagt dann, in meiner Kultur hätte ich jedes Recht, dich aufzuschlitzen, also dich zu abzuschlachten. Und wobei das auch interessant ist. Mit welchem Recht denn? Bitte. Also Mayborn hatte jetzt nicht die besten Intentionen, aber er hat erstmal nur nach Teal'c gesucht, so wie das da Team auch.
Ja, ich glaube, er bezieht sich da auf vorherige Dinge, die erstmal. Genau, im Deutschen sagt er auch, in meiner Kultur wäre es mein gutes Recht, dich zu eliminieren.
Ja, ja, Dismember ist aber schon was mächtiger als Wort. Und ja, was kann ich denn für sie tun, Colonel O'Neill? Ja, hier, der Touchstone wurde doch hierher gebracht und Mayborn, ja, hier, sie könnten das auch anders nennen. Das Weather Control-Dingy da von Madrona PX7941. Und ja, hier, da hat sie wohl jemand verkackeiert, Colonel. Ich habe nichts in der Richtung hier und ja, aber Teal'c dann, aber das Wissen von unserer Mission, ja, klar, eine Reference to it, aber da kam irgendwie ja nichts bei rum und nee, nicht durch unser Team und ja, ein anderes SG-Team hier, sagen Sie es mir und ja, hier Mayborn, dann, also dem ist das irgendwie zu doof. Ja, hier, wenn ihr spezifische Antworten braucht, dann sollten ihr vielleicht auch direktere Fragen stellen. Und okay, und hier, ja, okay, wo ist der verdammte Touchstone?
Ja, er wollte direkte.
Ja, und Daniel dann, hey, ist das zweite Gate aktiviert worden? Und Mayborn geht auf die erste Frage nicht ein, aber auf die zweite, nee, das ist komplett Lockdown und seitdem es hier angekommen ist, das ist noch nicht mal angeschaltet worden. Und ja, hier können wir uns das mal ansehen und Mayborn dann, ja, ey, klar, ich garantiere, dass das nicht aktiviert worden ist und ja, dann können wir uns das auch angucken, sagt dann O'Neill und ja, Mayborn macht eigentlich irgendwie, an für sich will er irgendwie gehen, ne, und Teal'c steht ihn ja im Weg und Mayborn geht dann darum, das macht er irgendwie so, als würde er jetzt irgendwie abdampfen und SG-1 da stehen lassen, aber nein, er führt sie wohl doch dahin, wo sie hinwollen, Storage Facility at Groom Lake, 1-10 Wechsel.
Ja, vielleicht hat er sich in dem Moment das nochmal anders überlegt, wo er gerade an Teal'c vorbeigedacht, ah komm, bevor der irgendwie völlig ausrastet. Mache ich lieber mal weiter, ja. Ja, wir sind da, eine große Tür öffnet sich und SG-1 ist dort natürlich Mayborn und noch einige Waffen, die stehen davor.
Wobei man dazu sagen muss, das ist ja keine große Tür, das ist auch kein wirklicher Lagerraum, das ist mehr so Air Force Base mäßig, das ist ein riesengroßer Hangar. Ne, es ist eine Hangartür, ja, genau, die da aufgeht.
Ja, da ist eine große Kiste in der Mitte des Raumes, was da wohl drin sein könnte.
Vor allen Dingen auch nur die Kiste. Ist geil. So ein riesen Hangar und da drin eine Kiste mit einem Gate.
Und schön mittig, damit da nicht, wie sagt man, nicht Gleichnis hier von der Monkey Kite. Das muss in mittig sein, keine Ahnung. Ja, da sind wir zufrieden, Colonel, sagt Mayborn. Und naja, gucken wir mal hier, sie gehen in den Raum und O'Neill löst da die Verriegelung von diesem Deckel oder was das ist. Tier klettert auf die Kisten da auch und sie ja, gehen um diese Verpackung herum und sehen da das Gate in dieser Kiste und Mayborn fragt nochmal nach, zufrieden? O'Neill, ja, nicht wirklich, wirkt etwas entmutigt oder unzufrieden. Es beweist halt nur, dass es Gate hier schön verpackt wurde nach der Benutzung, sagt er. Mayborn versichert aber, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, versichert, dass das Tor hier in der Kiste war und hier seit es aus der Antarktis gebracht wurde und ja, eben da schön geschlummert hat. Und ja, hier, komm schon Harry, ne, nimmt dann seine Sonnenbrille ab, also jetzt wird's wirklich ernst. Sie haben hier doch, den Tanz haben wir doch schon mal erlebt und Carter so, Colonel, sie klopft so auf das Gate. Dieses Tor ist aus Plastik. Melbourne so, was ist? Und Tirk so, ja, Captain Carter hat recht. Melbourne, ach, das ist doch lächerlich.
Das, interessanterweise, ja. Maybornes Reaktion klingt wirklich echt. Also nicht so wie Hammond dann vorhin, oh Gott, das kann ja gar nicht sein. Und ja, das wüsste ich natürlich. Ne? Also, aber der scheint wirklich entsetzt darüber zu sein, dass das Ding angeblich aus Plastik sein soll. Also der kann das gar nicht, dem ist alles aus dem Gesicht gefallen in dem Moment.
Ja, also bei ihm wirkt es wirklich authentischer. Hätte man nicht gedacht, aber es ist
nein, wir kommen, ich sag da gleich nochmal an einer anderen Szene was zu, aber er scheint wirklich ernsthaft entsetzt zu sein.
Ja, das ist doch lächerlich, sagt der Melbourne, stürmt da zu dieser Kiste und berührt das Gate und ja, O'Neill klopft da auch nochmal drauf auf das Tor und Daniel schaut dann wie Melbourne mit einem etwas besorgten Blick dann sich wieder entfernt, sich zurückdreht zu SG-1. Ja, das ist das Tor, was so aus der Antarktis zurückgebracht wurde. Seitdem ist es hier eben unter Verschluss gehalten worden. Carter nochmal, ja, das Gate ist aus Plastik. Wo ist das echte? O'Neill auch nochmal, ja, was zum Henker ist hier mit dem Gate passiert? Und O'Neill, ja, das ist offensichtlich verschoben, weg. O'Neill, ja, es kann jetzt ohne weiteres, ist es so in Betrieb irgendwie genommen worden. Melbourne, ja, das ist doch höchst spekulativ. O'Neill geht etwas auf Melbourne zu. Ja, ich weiß nicht, wer ihnen hier die Befehle gibt, Melbourne, aber sie kommen besser von dort, also von offizieller Stelle oder so, in diese Richtung geht es. Und ja, es ist eine Drohung. Colonel O'Neill führt weiter aus. Ja, nennen Sie mir die Strafe für den Verlust eines Stargates, was ja auch völlig, wie wirst du da angeklagt? Das ist ja alles geheim. Also, ja. Melbourne meint auf jeden Fall, ja, das setzt hier voraus, dass ich da keine Genehmigung hatte, das Gate zu verlegen.
Ja, das ist, genau, im Englischen sagt er, no, there was, also nicht von wegen für ihn, sondern generell. Also, er schaltet hier irgendwie auf Speichellecker zurück, weil, ja, okay, wenn das Gate weg ist, dann kann das ja nur jemand ganz weit oben befohlen haben, sonst hätte er ja davon gewusst. Ne? Und dementsprechend, den will er natürlich nicht auf die Füße treten. Ne? Also, und deshalb, ja, also, nur unberechtigt ist das hier wohl nicht rausgekommen.
Daniel hakt da auch nochmal ein, ja, wir hatten das jetzt hier genehmigt, ne? Und, boah, Melbourne, das ist geheim.
Ja, ja, genau, ne, das auch wieder, so von wegen, das ist geheim. Also, er weiß es ja selber, also, ne, entweder er hat gerade gelogen, aber dafür war seine Reaktion halt einfach zu überzeugen. Ne, oder er weiß es halt wirklich nicht und jetzt ne, seine Inkompetenz oder sein Unwissen will er irgendwie so ein bisschen, ne, das ist Glätzefall. Ne, also wenn er das nicht weiß, dann muss das natürlich Glätzefall sein.
Genau, ich muss es ja wissen. Ne?
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, aber es ist auf jeden Fall geheim und ja, und O'Neill pocht nochmal auf der höchsten Freigabe rum und Melbourne dann auch noch, ja, innerhalb des Militärs vielleicht.
Das ist aber auch merkwürdig an der Stelle. Also er wusste ja eigentlich wirklich von nichts.
Und dann genau. Und O'Neill schaut dann etwas erstaunt. Wollen Sie damit sagen hier, dass es sich um eine zivile Operation handelt? Und Melbourne dann zu den Wachen. Ja, meine Herren, hier Colonel O'Neill und seine Leute brauchen wohl eine Eskorte zurück zum Fahrzeug. Ja, die Wachen nähern sich dann auch. O'Neill nochmal, wer hat denn die Fäden hier in der Hand, Melbourne? Und der meint aber einfach nur, ja, nehmen Sie meinen Rat an, Jack, halten Sie sich da raus. Und ja, O'Neill, was soll ich da raushalten? Und ja, Melbourne jetzt, bitte, zwingen Sie die Herren nicht, respektlos zu werden. O'Neill sieht Melbourne an und ja, die anderen gucken auch relativ wütend nicht nur. Er schnappt sich dann seine Mütze, O'Neill, und ja, Melbourne steht da und er grinst sich einen nicht, aber er wirkt doch sehr zufrieden.
Ja, vor allen Dingen ist das ja auch gar keine zivile Operation ja eigentlich, das sehen wir ja später.
Da komme ich auch im Fazit nochmal drauf, weil das ist sehr interessant.
Ja. Wir sind wieder im Briefingraum, alle sind versammelt und Hammond kommt dann auch dazu. Ja, sagt Hammond, wir arbeiten hier irgendwie unter dem Radar, weil...
Unter dem Radar!
Under a virtual blackout, also er hat keiner Informationen, keiner will irgendwas bestätigen oder abwiegeln oder sowas, ne? Ja, komisch, sagt dann auch Carter. Ja, sagt Carter, das ist merkwürdig, ne? Das einzige andere Gate auf diesem Planeten fliegt einfach davon und es ist aber immer noch business as usual und das ist nichts normal und ja, aber irgendjemand drückt da auch auf die Kommunikationskanäle drauf und was ist denn jetzt mit dem Touchstone, will dann Tiag wissen, also es ist mehr so ein wirres Durcheinanderreden, also jeder hat so irgendwie seine eigenen Agenda und keiner geht auf den anderen ein, wobei jetzt tut es das. Carter sagt nämlich, ja, keine Ahnung, als wir unterwegs waren, sind die Messgeräte wohl auf Null gefallen, also haben sie es entweder aufgehört, das zu benutzen, sagt dann Daniel, oder sie haben das irgendwie geschafft, das abzuschirmen. Wobei Carter bestätigt das dann, ja, die Wetteranomalien haben auch aufgehört, also scheint ausgegangen zu sein. Also selbst wenn sie es schielen könnten, würden ja immer noch die Wetterphänomene auftreten. Ja, keine Ahnung, vielleicht haben sie sich jetzt ein Badezimmer damit eingeschlossen, jetzt gibt es irgendwie Tsunamis in der Badewanne oder sowas.
Für die Quietsche-Ente, ja, genau.
Ja, wobei, das gibt's ja heutzutage. Also im Kleinen, ne, diese,
ja,
diese Forschungslabore, die dann jetzt irgendwie Wellengang Stimmt. und Tsunamis und sowas simulieren, das ist ja relativ genau, ne, mit dem Sand unten drin. Ja.
Nicht uninteressant für Venedig.
Ja. Ja, Daniel vermutet dann auch, dass die vermutlich das Ganze eingestellt haben, weil das zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und Carter dann, ja, wie finden wir jetzt das zweite Gate? Wir können den Touchdown nicht mehr orten. Ja, ja, irgendwie so von wegen, wir könnten irgendwelche Aushänge machen, ne? Also von wegen Two-Story, also zwei Stockwerke großer metallener Ring mit 39 tollen Bildchen da drauf. Und
wer hat dieses Stargate zuletzt gesehen? Genau. Es hat folgende Kleidung an.
Carter hat aber eine andere Idee und Hammond ermutigt sie dann auch, dann loszulegen. Und wir haben noch hier, wir nehmen unser eigenes Gate, gehen nach Madrona, wobei ich mir persönlich denke, warum gehen die nach Madrona? Sie könnten auch irgendwo anders hin. Das
habe ich dann auch nicht verstanden. Ja,
180 Grad returned und dann durch das Second Gate hier. Und also von wegen, ja, aber Tiax sagt dann auch nochmal, ja, aber wenn wir doch hier die Erde anwählen, landen wir doch wieder hier. Und außer? Sagt Carter, und dann, wir hatten das ja schon mal, wir überladen das Gate, ne? Und dann, ja, ne, also es hätte nur noch gefehlt, dass es sich in den Kopf fasst, ne, also hier so dieses typische.
Da war was.
Ja. Ja, wir sind ja schon mal durch, wir haben das ja schon mal das zweite Gate benutzt und wir müssen nur noch die Konditionen nachstellen und ja, aber das war doch jetzt irgendwie mehr oder weniger ein Wunder, dass wir das überhaupt überlebt hatten. Sagt dann Hammond und Danny, hey, wir könnten ein Map schicken und ja, cool, sagt Carter, das GPS sollte uns das Ganze dann auch anzeigen, wo das dann ist, sobald es dann durch ist. Wobei ich mir dann persönlich auch denke, nein, ne, also die werden das ja nicht draußen irgendwo hinstellen, wo dann ein Satellitenempfang ist, ne, also das wird schon in irgendeinem Gebäude stehen, was völlig verriegelt und abgeriegelt ist. Da hast du keinen Sat-Empfang drin. Die werden sich ja wohl hüten, da irgendwie ihr WLAN offen zu haben.
Hier ist es, hallo.
Oh, oh, das Map fängt ein WLAN, geheime NID-Basis 3.
Ja, genau. Passwort NID 123.
Ja. Oh Mann.
Ja. Vor allen Dingen im Deutschen, das hatte ich mir extra notiert, weil das wurde so, glaube ich, noch nie gesagt. Daniel hat im Deutschen gesagt, ja, was wäre, wenn wir den Sondenroboter benutzen würden? Es ist einfach nur Malp, sagen die sonst immer. Das fand ich sehr
cool. Er hat ja aber auch Roboter im Englischen, ja, Malp-Robot.
Ja, okay.
Vor allem ist es ja, ja, es ist ein Fahrzeug, das ist doch gar kein Roboter. Ja.
Einfach mal, jeder weiß, was gemeint ist.
Ja. Irgendjemand sollte mitkommen und sagt, hier, nach Madrona die korrekte Adresse eingeben. Sagt O'Neill, hey, das kann ich übernehmen. Denn ich komme auch und ja, hier, sie brauchen auch das necessary equipment, das die Stromversorgung am Gate zu modulieren und sagt dann, ja, cool, machen wir. Und dann, ja, wir sehen den Wurmloch Travel und wir kommen auf Madrona raus.
Da sieht man O'Neill und Daniel natürlich jetzt mal etwas geeignetere Kleidung als sonst auf ihren, ja, Missionen tragen. Also hier für die kalte Jahreszeit da auf Madrona. Also Jahreszeit ist jetzt übertrieben, aber für dieses kalte Klima, sag ich mal, besser geeignet. Und wir haben da eben diese große Kiste, die sie mit im Schneesturm umher schleppen. Das ist nur eine Miniszene und wir springen wieder in den Gate Room. Carter am Monitor, hinter ihr Hammond und Tialk auch. Das Gate ist aktiviert. Ja, sie sagt dann eben, ja, Sir, hier, Sie sind durch das Madrona-Gate gegangen. Und Hammond meint auch, ja, transportieren wir unsere Leute hier. Wir transportieren die quer durch die Galaxie, um etwas zu finden, das wir in unserem eigenen Hinterhof verloren haben. Unglaublich. Dann springen wir wieder auf Madrona. Dieses Mal sind wir wieder in diesem Tempel. Roham und die Prinzessin Lamour sind dort und ja, andere auch. Kommen da gerade aus dem Tempel heraus, also da ist jetzt.
Ja, und vor allen Dingen sind die immer noch tropisch angezogen, also, ne,
ja.
Die haben sich nicht mal irgendwas übergeworfen, also das ist ein totaler Schwachsinn.
Sehr starker Schneesturm wütet da, alle schreien und, ja, die Prinzessin, sie sind wieder da, Onkel! Und der Roham da, ja, haben sie denn den Kraftstein mitgebracht und O'Neill, nee, sorry, ne. Aber, ne, wir arbeiten daran, läuft, ja. Und Roham, ja, verstehst du mich denn nicht? Hier, sieh dich doch mal um, die Flüsse sind zu Eis geworden. Schon bald werden all unsere Anbauflächen kaputt sein wahrscheinlich. Hier steht verstreut sein.
Das macht disseminated heißt das im Englischen, ja. Also, ne.
Alles zerstört.
Ja, ja. Aber, ne, also, ja, was ich weiß, die Ernte ist sowieso im Arsch, sobald der Frost drankommt. Also,
erstmal müssen die überleben, das ist doch alles jetzt sekundär. Und die Prinzessin fragt auch nach, warum seid ihr jetzt überhaupt zurückgekehrt? Daniel meint, ja, hier, wir müssen diese Maschine von hier aus so einstellen, dass sie den Kraftstein verfolgt. Und Roham, ja, Lüge. Und O'Neill, nein. Und Daniel, hören Sie doch mal, wir wollen wirklich helfen. Und Rohan ignoriert das aber und wendet sich da, ja, an seine Truppe, in Anführungszeichen, an sein Volk. Ja, kommt jetzt hier, alle kehren um in den Heiligen Tempel und ja, O'Neill und Daniel stehen da etwas betröppelt im Schneesturm. Sie schließen die Geräte da an, ja, verbinden das alles mit dem Gate. Daniel geht dann zum Wahlgerät und beginnt zu wählen. Ja, und wir haben wieder eine Miniszene im Gate Room. Carter sitzt dort immer noch. Sie sollten jetzt wohl die letzte Adresse eingeben.
Das ist auch gut. Und wir springen. Was denn für eine letzte Adresse?
Das habe ich auch nicht verstanden.
Also das the last symbol. Also im Englischen heißt es nämlich auch last address.
Ja, okay.
Also jetzt das last symbol, das wäre, das aber würde, last address ist an der Stelle einfach falsch.
Da gibt es ja noch mehr Chaos dann. Wir springen doch mal kurz auf Matrona. Dort dreht sich O'Neill. Sehr originell. Dreht er sich um, schaltet die Maschine ein, geht zu Daniel und der ist da neben dem DHD. Ja, ihm wird ein paar Mal auf die Schulter geklopft und Daniel drückt dann eben in die Mitte des Wahlgeräts den Push-the-Button, genau, und aktiviert das Gate. Alles wie immer, ja, und dann eine Wurmlochreise und wir kommen an im Gate Room des Stargate Centers.
Also das DHD landet natürlich nicht im Kontrollraum, aber
das Tierchen. Es fliegt weg.
Und da erkundigt sich nach dem Status. Ja, es sagt Carter, es scheint auf der Erde zu sein. Wobei, hier sind wir wieder bei dem Ding, wir hatten uns ja in einer der letzten Folgen auch schon drüber unterhalten. Es ist doch merkwürdig, dass das Ding überhaupt springt. Also dass das Ding überhaupt immer auf dem Stargate Center landet. Also wenn du ein zweites Gate hast, müsste das theoretisch jederzeit irgendwie springen, keine Ahnung was, je nach Erddrehung vielleicht, aus welcher Richtung das Stargate-Signal kommt oder so. Ne? Also wir hatten ja schon spekuliert, ne, dass es am DHD liegt, ne? Du hast ein Gerät mit DHD, genau, was dann primär genommen wird, aber dann wäre das eigentlich das Gate in der Arktis gewesen, weil sie haben ja das DHD noch nicht benutzen können. Also eigentlich müsste das primär angewählt werden, also warum man jetzt diesen Override macht und dann genau da rauskommt und nicht, also es macht irgendwie
was undurchsichtiger.
Also es ist immer noch schwachsinnig, genau wie beim letzten Mal.
Ja. Aber wir sind ja keine Wissenschaftler, das wird ja alles.
Ja.
Runter. Ja, Technobubble, genau.
Ja. Und dann, ja, Hemmelfahrt haben, wo zum Geier ist es denn? Und sie sagt dann irgendwie, switching over to terrestrial video signal. Wir haben a visual, but it's dark. Also, ja, sie nimmt irgendwie, keine Ahnung, terrestrial video signal. Was soll denn das sonst sein? Also ist ja nicht so, als hätten so zwei Stargates auf Madrona und sie haben jetzt irgendwie eine Funkverbindung über Madrona durch das andere Gate zum Melb oder so. Ja, hier kommt dann auch ein Fehler, es sagt dann auch, wir haben visual, but it's dark. Aber das Gate sollte den Raum schon erleuchten, also
normalerweise schon, ja.
Ja, können sie irgendwas erkennen und ja, da scheint irgendwie ein rumzuschleichen. Das sieht man auch, also so ein Schatten, der da irgendwie mal vorbeihuscht. Ja, wie sieht's denn mit der Lokation aus und ja, Melb Position wird dann resettet, Telsat 13, attempting to triangulate. Hier stand dann auch in der IMDb, ja, Triangulation erfordert aber 13 Satelliten, aber.
Genau, hatte ich auch gelesen,
ja. Ja, keine Ahnung. Wer weiß. Melb, resetting the Melb Global Positioning System zu Telsat 13. Also mit einem macht das. Es macht wenig Sinn. Was auch immer. Also, keine Ahnung. Es meldet sich automatisch bei irgendeinem Satelliten. Vor allen Dingen auch gut. Warum sollte das Melb überhaupt diese Funktion haben, mit einem Satelliten zu kommunizieren?
Ja.
Na, also warum haben die da überhaupt ein GPS eingebaut? Weil auf den Planeten, wo sie sie hinschicken, gibt es
ja sowas nicht.
Also, da könntest du auch, eine Mikrowelle einbauen oder was auch immer.
Das wäre vermutlich sogar noch hilfreicher. Ja. Die haben wahrscheinlich gedacht, komm, für spätere Missionen, falls wir da mal ein Raumschiff im Orbit.
Es ist einfach herrlich. Ja, wir sehen plötzlich einen Arm, der eine Pistole hält und auf die Kamera schießt und dann bricht das Signal auch ab. Dann fragt Hammond auch völlig dümmlich, what the hell happened? Weißt du, er hat es ja gerade gesehen. Sieht man
sehr deutlich.
Oh, was war das denn? Weißt du, noch vorher noch behauptet, er wäre 30 Jahre beim Militär und dann weiß er nicht mal, was eine Pistole ist. Also sorry.
Doch, jetzt Teilzeit. Die Teilzeit tut ihm doch nicht gut. Er ist nur noch so halb drin, Thomas, im Job.
Ja. Ja, wir wechseln. Gibt auf jeden Fall jetzt einen 10-Wechsel.
Wir springen zum Cheyenne Mountain Eingang. Hammond, Carter und Teal'c sind im Gate Room. Und O'Neill kommt da auch noch herein. Daniel folgt ihm.
Stimmt, aber das Transcript falsch, ne? So von wegen, wir sehen den Cheyenne Mountain Entrance von außen. Dann müssten wir jetzt eigentlich als nächstes, ne, dann müsste er eigentlich dann stehen, ne? In Control Room. Okay. Ja. Das fehlt irgendwie.
Und ja, beide haben halt ihre Kleidung von eben natürlich noch an. Warum auch nicht? Also die wetterfestere Kleidung. Und Carter meint, die Verbindung sei weg. Und das Malb wurde wohl zerstört. Sie haben das Malb zerstört. O'Neill, dann ja, haben sie die Koordinaten bekommen und das, ja, da war wohl keine Zeit für, sagt sie, hier für die vollständige Triangulation.
Genau, da fehlten ja auch noch zwei Satelliten.
Genau,
wobei das
wohl eingrenzen.
Wobei das jetzt interessant ist, was mir jetzt erst auffällt, so von wegen, der Typ hat auf die Kamera geschossen, also die Person mit der Pistole, der hat auf die Kamera geschossen. Warum sollte denn, wenn die Kamera kaputt ist, jetzt das ganze Map plötzlich kein Signal mehr haben? Also das Ding musste vermutlich, das ist dazu geschaffen, in Hostile Environments vermutlich auch zu funktionieren. Also da musst du schon ordentlich, keine Ahnung, was mit der Z-Waffe ein paar Mal draufballern, damit es kaputt ist oder was ich
Hat er so Spezial...
Bombe, Bazooka, keine Ahnung was. Oder ja, okay, du könntest auch den Ausschalter bewegen. Also nur, aber nur, weil du auf die Kamera ballerst, geht das Ding jetzt nicht aus. Da ist halt nur die Kamera weg.
Wobei, Thomas, wir hatten es doch auch in letztigen Folgen so, dass dieses Malp relativ schwer ramponiert ist, sobald es irgendwo mal rumfährt für eine Minute. Hm. Wer weiß, schlechte Produktion.
Genau, es fiel dann einfach auseinander. Hast du angehustet und dann bob.
Im Discounter bestellt, kein Original diesmal. Ja, also man konnte es wohl eingrenzen, ne? Und O'Neill fragt, wie weit? Und Carter meint, ja, hier, soweit man jetzt weiß, ist es wohl im Süd-Utah. Und O'Neill eher wenig begeistert.
Aha, so,
Süd-Utah.
Hier, da können wir jetzt übrigens auf das Thema von vorhin einkommen, so von wegen... Der Touchstone war noch nie in Area 51. Also er war noch nie in Nevada. Das Gate wurde dann nämlich abgezwackt, ist nach Utah gebracht worden. Und in Utah kamen die halt auch an mit dem Touchstone. Ja. Das heißt, dieses Signal vom Touchstone hätten sie nie in Nevada finden können. Was auch immer Carter da irgendwie gefunden hat, keine Ahnung.
Fake-Signale oder...
Ich weiß nicht, vielleicht doch die ganz große Mikrowelle und... Was auch immer sie da gesehen hat, es war auf jeden Fall nie da.
Daniel sieht das etwas positiver jedenfalls als O'Neill. Ja, das ist doch zumindest ein Anfang. Und Hammond meint auch, ja, ich habe jetzt noch meine letzte Quelle, die ich anrufen kann. Mal sehen, was ich herausfinde. Was in diesem Fall natürlich auch, fand ich kurios, denn warum hat er das nicht schon getan? Hat er ja schon vor einigen Szenen gesagt, er setzt ja alles in Bewegung und ruft jeden an, um das rauszufinden. Aber die letzte Quelle hat er sich für jetzt vorenthalten.
Du hast ja auch noch was anderes zu tun. Außerdem ist er nur noch halbtags da. Also Clemens, was soll er das noch alles tun?
Wie soll der telefonieren? Das ist ein Telefonat. Das ist er geht aus dem Raum und lässt SG-1 da erstmal alleine. Und O'Neill sieht Daniel an, zuckt mit den Schultern. Und wir kommen in einen lokalen Park.
Na wow, da gibt, das ist ein Park voller Lokale, ja?
Ja.
Ich glaube, im Park waren wir bis jetzt noch in der Cassandra-Folge, ne?
Ja. Dachte ich jetzt auch einmal.
Doch, bei Flashbacks gab es das bei O'Neill nochmal, dass er mit seinem Sohnemann da irgendwie, also mit der Kristallfolge zum Beispiel, dass er sich das vorstellt. Ja, wir sehen einen Typen, der einsam auf einer Bank sitzt, der hat einen dunklen Anzug an und dann kommt Hammond dazu, ungewöhnlich, nicht in Uniform, sondern mit so einem karierten Hemdchen, das ist so ein Al Borland-Verschnitt mäßig, ein bisschen heller. Und der gute Mann heißt irgendwie, also ne, wird sagt dann irgendwie Hello General und Hammond sagt dann Whitlow, also ein Whitlow. Warum habe ich mir... Hast du was zu dem? Ich habe mir irgendwie nicht...
Nee, ich habe gar nicht geguckt bei dem.
Warte.
Aber ich hatte das Gesicht schon mal gesehen irgendwo.
Ja.
Ich frag mich nicht wo.
Warum fiel mir der nicht auf? Ah, hier haben wir. Jerry Wassermann. Jerry Wassermann ist... Oh Gott, die Liste ist lang. Die Liste ist wirklich, wirklich lang.
Nimm nur die fünf bekannten.
Ja, ich gucke ja gerade mal. Airwolf hat da zwei Folgen mitgespielt. Er hat mitgespielt in der Fliege 2. Oh Gott, oh Gott. Oh, guck mal, wer... Oh Gott, das ist ja mal eine Rolle. Er hat in Guck mal, wer da spricht, Mr. Anal gespielt. Oh Gott. Oh, MacGyver, dreimal. Fly by Night, Crow's Nest, The Heights. Hier ist einiges drin. Neon Rider. Bei Mantis, bei der TV-Serie, hat er Detective Paul Warren gespielt in 6 Episoden. Er hat zweimal mitgespielt in Akte X.
Ja, daher kenne ich den wahrscheinlich, ja.
Bei Sentinel in der Serie hat er zweimal mitgespielt. Er hat in The Crow mitgespielt als Judge Paul Morrison. Also in der Serie. Bei Outer Limits hat er dreimal mitgespielt. Ah, er spielt auch noch eine weitere Folge in 2004. Ist er irgendwie Chief of Staff einmal mit. FBI-Ermittler. In Smallville spielt er Dr. Jaeger Scalen. Sagt mir nichts, so groß habe ich die Serie nicht verfolgt.
Habe ich auch nicht so verfolgt.
Also ein bisschen was zwischendurch mal, aber ist auch schon Jahre her. Was haben wir noch? In The Flash hat er den Präsidenten gespielt. Ja, aber die Liste ist wirklich, wirklich, das ist, ich bin jetzt auch oben angekommen, in iZombie hat er noch in einer Folge mitgespielt. Ansonsten viel, viel, was ich jetzt nicht kannte, aber ich habe jetzt hier wirklich eine halbe Minute runtergescrollt, also die Liste ist wirklich lang. Ja, Whitlow sagt dann auch, sollen wir ein bisschen gehen? Und ja, wie ich dir am Telefon erzählt habe, ich habe keine Zeit für diesen Cloak and Dagger Stuff und wir sollten ja hier kommen. Parabolantennen besser doch ein bisschen rumlaufen. Und er schmunzelt ein bisschen und sagt dann, ja, hier, der Paranoia-Quotient ist wohl high as ever. Und dann laufen sie doch ein bisschen rum. Dangerous Times wären das, George. Dangerous Times. Du weißt nie, wer zuhört. Und was willst du denn wissen? Und ja, zwei Dinge. Wer hat das Gate? Und wer hat die Wetter-Device? Wobei das irgendwie schwachsinnig ist. Warum sollte das Gate wer anders haben, als die Leute, die die Wetter-Device haben? Höchstmieten verkauft oder so.
Bei eBay Kleinanzeigen. Ja. Ja. Bitte selbst Abholer.
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß, Whitlow. Und ja, George, ich kann dir nicht helfen. I owe you, aber ich weiß darüber nichts. Ich weiß noch nicht mal was von dieser Wetter-Device, aber was erzählst du mir hier vom Stargate-Missing? Ja, das zweite. Oh, das klingt jetzt nicht so dolle und ja, komm, Whitlow, du hast deine Finger in jeder Agency und hast da nicht irgendwas gehört? Military Intelligence, NSA, CIA, George. Wenn das militärisch wäre, wüsste ich davon. Das muss zivil sein. Und ja, aber Hemd dann, ja, geht denn irgendwas an Nellis wenigstens irgendwas Komisches vor? Ja, da geht immer irgendwas Komisches an Nellis vor. Aber nichts über den Stargate, nichts über das Wetter-Dingi. Hey, aber hat das was zu tun mit dem ganzen komischen Wetter, das wir hier hatten? Und Hemd grinst hier, ja, ja. Also, er sagt nicht ja, ja, aber er grinst und sagt dann, hier, wie wär's mit Southern Utah? Geht da irgendwas ab? Und er so, ja doch, ich hatte da so ein Requisition-Form auf meinem Desk für eine C5. Classified Pickup, NID Landing Site und it's in Utah. Ja, keine Ahnung, wofür ist es denn? Ja, keine Ahnung, hier stand nichts Offizielles drin, aber es ist ein großes Flugzeug, wäre das C5. Wobei interessant, dass man einem General der Air Force erzählen muss, dass das C5 ein Big Airplane ist. Das ist auch irgendwie völlig...
Diese Teilzeit tut ihm nicht
gut. Ja, das ja. Big enough to hold a Stargate and transport it anywhere in the world. Und ja, wo ist denn der Landing Strip? Und ja, irgendwo südlich der Black Mountains, 40 Klicks away von Paramona. Ja, danke, Whitlow. Geht dann auch weg und Whitlow ruft ihn nochmal zurück. Hier, George, ja, heißt das, dass wir even sind? Ja, wenn die Info gut ist, dann auf jeden Fall schon. Hemd geht jetzt wirklich und wir wechseln in den Briefingraum.
Was ich irgendwie witzig fand, ja, im Deutschen sagt Whitlow halt wirklich in der deutschen Synchronisation direkt südlich der Schwarzen Berge. So, mein Gott, sag's doch auf Englisch, das ist jetzt nicht zu schwer. Aber gut, nur als kleine Randnotiz. Im Besprechungsraum SG-1 steht dort, ja, am Tisch. Hammond kommt hinein. Okay, so sieht's aus, sagt dieser. Ja, hier gibt wohl eine NID-Landebahn, die aber nicht offiziell existiert. Daher glaube er auch nicht, dass es da Probleme mit der Zuständigkeit gäbe. Denn diese C5, die Maschine, ne, das ist ja, also ist Eigentum der Luftwaffe und Air Force fällt dann in unsere Zuständigkeit. Und hier, ja, können wir dann jetzt gehen?
Wobei, so, das ja auch albern ist, ne? Also, wobei, erzählt gerade mal zwei Minütchen weiter, weil da kommt jetzt eigentlich ein, ja, er sagt halt, our jurisdiction, dazu komme ich gleich nochmal.
Damit meint er, ja, hier oben wartet schon ein Helikopter und ja, der bringt sie hier zur Hill Air Force Base. Von dort aus, sind sie aber auf sich allein gestellt. O'Neill bedankt sich und ja, Tiag und Daniel gehen. Und Hammond hat aber noch eine Sache, man weiß nicht, wie viele Leute da sind und da, also die Leute, die das Tor und den Prüfstein da entwendet haben, sind die jetzt Freund oder Feind, da ist es nicht klar und deshalb dürfe man unter keinen Umständen schießen. Und Neil schaut etwas verwirrt, unter keinen Umständen Feuer und Hammond bekräftigt das. Carter fragt nochmal nach, ja, und wenn die jetzt auf uns feuern? Hammond gibt da den tollen Ratschlag, ja, dann müsse man in Deckung gehen. Er erwidert das Feuer nicht, es sei denn, es ist eben die einzige Möglichkeit, die euch bleibt, um euch zu verteidigen.
Vor allem auch gut, weil das ist ja eine Condition. Under no condition, ja, aber nur um euch zu verteidigen. Also entscheid dich mal, George, entscheid dich mal.
Kleiner Schlingerkurs hier von unserem General und O'Neill will da auch nochmal nachhaken, ja, hier, ich glaube nicht, General, das und Hammond unterbricht ihn. So lauten meine Befehle. Wir haben uns in diesem Fall schon viel zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich will hier nicht, dass meine Leute einen anderen Amerikaner tödlich verletzen. Das ist aber auch eine, naja, der vielleicht eben nur Befehle befolgt. Haben Sie das verstanden? Und ihr, ja, Sir. Er sagt einfach mal ja, so würde ich das formulieren. Und geht dann zusammen mit Carter eben hinaus.
Das ist interessant. Also von wegen, der Hammond sagt ja irgendwie, ja, hier, das ist auch unsere Jurisdiction, der C5. Hm. Also, wo ist denn jetzt das Problem? Also, was tun die jetzt? Also, SG1, wir sehen das ja jetzt ganz kurz, wir sind an diesem Utah-Gebäude und SG1 schleicht da irgendwie rum, ne? Das ist die nächste Szene. Aber was ich mich da doch gefragt habe, hallo, Hammond hat noch gesagt, das C5 ist unser Bier. Wo ich mir denke, ja dann, was ist das Problem? Die wissen, wo das Ding abfliegt, dann kommt der Chopper, setzt SG1 in dieses Ding, dann lassen die das Gate einladen, dann sind die Leute in der Luft und werden überwältigt und festgenommen, fertig. Wo ist denn jetzt, aber jetzt schleichen die da irgendwie rum und wollen die Leute überfallen, wo ich denke, ey, was ist denn das für ein Scheiß?
Vielleicht wollen die nicht, dass da irgendwie im Flugzeug da jemand die Kontrolle und das ist alles zu, weiß ich nicht, lieber am Boden die Sache klären. Und,
ja, ist ja egal. Sie könnten aber auch, keine Ahnung was, das Flugzeug landen lassen und dann wird das Gate eingeladen und dann startet es einfach nicht und SG1 tritt dann aus dem Fahrerhaus und erschießt dann die Leute oder nimmt sie, was auch immer. Muss es ja nicht in der Luft machen.
Nee.
Also ist sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, SG1 schleicht da irgendwie so rum und O'Neill hat so ein aus dem Yps-Heft hier so ein um die Seite guck Teil dabei und schaut dann irgendwie und sieht dann irgendwelche Leutchen und Crates und hast du nicht gesehen, ne? Wir sehen dann auch, dass der C5-Schiff, das Schiff sei schon, dass das C5-Flugzeug landet und ja, SG1 blickt immer mal wieder um die Ecke und dann sind die in so einem großen Hangar auch wieder und man kommt waffengezogen dann da rein und sieht da irgendwie ein paar Leutchen in blauen NID-Uniformen, also Uniformen, die haben so Jumpsuits an.
Halbe Blaumänner irgendwie.
Ja. Genau, Stand to, Gentlemen, und die Waffen werden entsichert und ihre Hände hoch und die drei Männer heben dann auch ihre Hände und ja, who the hell are you? Und dafür, dass die sicher angeblich mit SG-Uniform irgendwo hingeschlichen haben, wissen die nicht, wer das ist. Also das ist irgendwie auch irgendwie Schwachsinn.
Ach, weißt, ich kann es dir erklären, weil die SG-1 hat in dieser inoffiziellen Mission, in Anführungszeichen, nicht das SG-1-Patch auf dem Ärmel.
Ah, ja, okay.
Das kannst du gar nicht erkennen.
Ja, O'Neill kommt dann irgendwie näher und befiehlt ihn auch hier weg vom Gate eigentlich. Wir hören aber, wir sehen am Hintergrund einen LKW und wir hören das Gate plötzlich anwählen und ja, da ist wohl ein DHD drin. Und da kämpfen wir wieder diese Diskussion mit der ganzen Geschichte, ne, von wegen eigentlich ist das DHD das primäre Gate, ne? Also eigentlich, ja,
ist egal. Genau. Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Ja, wir sehen auf jeden Fall, das Gate wird aktiviert und alle lassen sich fallen und vor allen Dingen, weißt du, so völlig überzogen. Also das Gate liegt auf dem Boden, macht den Vortex nach oben an die Decke und alle lassen sich drumherum fallen, wo ich mir denke, hallo, was ist denn das? Das ist doch keine Explosion.
Ja. Vor allem, wenn es zur Seite, wenn es so gestanden, also wenn es gestanden hätte und in die Richtung, dann verstehe ich das
ja, kurz klar.
Ein bisschen, aber so, ja,
es ist... Ja, man sieht den Typen im DH, im Truck auch nicht so wirklich, ne, weil dann kommt die Stargate-Explosion, weißt du, und alles lässt sich fallen. Dieser Typ hüpft auf jeden Fall raus und will dann auch ins Gate hüpfen und O'Neill vermutet, dass da irgendwas Wichtiges drin ist, also in dieser Box, und ballert so ein bisschen um sich. Auch interessant, dass er überhaupt ballert, weil es ist ja gar kein Self-Defense, also sie hat ja keiner angegriffen. Also unter keinen Umständen.
Im Bericht schreiben die das schon ordentlich rein dann.
Wobei in dem Fall feuert er ja nicht auf die Leute, sondern auf die Box oder um die Box herum, ne? Also
die Box hat uns bedroht, General.
Und der NID-Typ lässt dann davon ab und hüpft dann ins Gate und die zwei andere auch. Und der dritte versucht dann wieder noch diese Box auch aufzuheben und O'Neill warnt dann auch hier, nein, lass das. Dann schießt er ihm dann doch irgendwie nochmal in den Arm, auch keine Self-Defense. Ja, Daniel springt dann in den Truck rein, als die vier verschwunden sind und das Gate geht aus und damit auch das DHD und dann sagt er, ah, verdammt, und ja, was ist denn los? Ich habe die Adresse verpasst und wo ich mir dann auch denke, Daniel, das ist völlig uninteressant. Also, ne, du hättest 6 Symbole gehabt, ne? Also 7 hättest du sehen können. Aber in welcher Reihenfolge die jetzt werden? Also du müsstest schon, ja okay, du müsstest 36 Dinger maximal durchprobieren. Trotzdem, also 36 Planeten komplett abzusuchen, das ist... Ja, also es bringt dir nichts, das Ding zu sehen. Also, ja. Na, außer du hättest jetzt irgendwo, keine Ahnung was, wenn das die Adresse der Beta-Site oder sowas gewesen wäre. Ne?
Das,
also,
das wäre aber wirklich selten dämlich.
Ja, ja.
Das wäre richtig geil. Mist, wir haben uns verwählt.
Also, irgendwie, schwachsinnig. Na, egal. Szenenwechsel.
Wir kommen auf Matrona mal wieder an. SG1 geht da durchs Gate und ja, Schneesturm ist natürlich immer noch da. Sie gehen Richtung Tempel, Roham und die Prinzessin und Einige andere warten da und kommen ihnen jetzt auch entgegen. Und die Prinzessin, ja, hier, sie sind zurückgekommen, Onkel Rohan, wie ich es dir gesagt habe. Und der, ja, haben sie hier den Kraftstein. Und Prinzessin, ja, O'Neill nähert sich Rohan und übergibt auch diesen Kraftstein jetzt. Der dreht da an einigen Reglern herum und gelbe Lichtpunkte sind zu sehen, die da von dem Stein ausgehen. Das Wetter beruhigt sich jetzt und ja, alle gehen nun zum Tempel.
Ist aber übrigens hier, Madrona Lamour sagt ja auch irgendwie so, ja, wie ich sie gesagt habe, Onkel, sie sind zurück. Aber interessanterweise war sie ja am Anfang die Einzige, die skeptisch. Ne? Sie war ja, ja diejenige, die ja eigentlich ihrem Onkel sagt, also wenn mein Onkel euch das erlaubt, da hängt ja unsere ganze, also das war schon sehr, sehr skeptisch. Und jetzt, hey Onkel, wie ist dir von Anfang an? Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass sie es nicht war.
Gute Politikerin, ja, das ist in den Genen schon. Wir springen nun eben in den Tempel hinein und alle nähern sich da dieser Statue.
Statue.
Rohan dreht sich um und gibt der Prinzessin den Stein jetzt. Diese legt den da auf die Hand von der Statue. Sie strahlt und nun verneigen sich hier die Metronana. Okay, eben. Und ja, Rohan neigt seinen Kopf zu O'Neill. Hier, wir danken Ihnen, O'Neill. Ja, gern geschehen. Daniel schaltet sich auch ein. Wir hoffen eben, dass der Glaube und das Vertrauen zwischen unseren Völkern jetzt hier doch wieder hergestellt ist. Ja, dass eben die Prinzessin ihr Versprechen hält und er verbeugt sich. Nee, sie verbeugt sich so rum. Du hast dein Versprechen gehalten, sagt sie. Möge immer Frieden zwischen unseren Welten herrschen. Und Rohan fügt noch hinzu, ja, man müsse dennoch wachsam bleiben, ne, damit diejenigen, die hier schon mal den heiligen Stein, klauten, nicht wiederkommen. O'Neill merkt nochmal etwas kritisch an, ja, stellen Sie sich doch mal hier sicher, dass Ihre Wachen dieses Mal gut aufpassen. Rohan sagt noch hier, der Segen sei mit Ihnen und die Prinzessin nimmt ihren, ja, so einen Mantel übergezogen über die Schultern, nimmt ihn ab und steigt dann leichter bekleidet nun von dem Sockel der Statue, ja, geht zur Tür und öffnet die und da ist jetzt strahlend blauer Himmel und die Sonne scheint auf das Stargate. Und dann sieht man nochmal kurz O'Neill und wir springen zurück in den Cheyenne Mountain.
Im Briefingraum. SG-1 und General Hammond sitzen da herum und sollte jetzt auch hier alles wieder normal werden, sagt Carter dann hier und auch auf Madrona. Ja, O'Neill dann nochmal, was, irgendjemand, haben Sie denn eine Idee, was jetzt irgendwie hier ganz im Ganzen passiert ist da, also an Hammond gewandt. Ja, keine Ahnung, Hütchenspiel, sagt er, also Shell Game, sagt er im Englischen. Ich weiß nicht, was er hier im Deutschen sagt.
Das weiß ich auch nicht. Hatte ich mir jetzt nicht extra notiert, also war jetzt nichts Auffälliges.
Ja, auf jeden Fall, die Untersuchung ist aus meinen Händen genommen worden. Und von wem denn? Und das versuche ich gerade rauszufinden. Ja, wobei, hallo Hammond, du musst doch wissen, wer da hingekommen ist oder wer das unterschrieben hat, den Befehl, und sagt, ihr, das untersuchst nicht du. Da muss ja schon irgendwie draufstehen.
Das Offizielles gekommen sein, normalerweise.
Genau, das vermutlich ja, dieses Schreiben wurde maschinell erstellt, es ist ohne Unterschrift gültig.
Genau. Oder Thomas, es war hier von Area 51 oder Nerys, egal, war von da auch mit so, in Anführungszeichen, wichtigen Kurieren mit Auto unterwegs und ist auch wieder aus dem Fenster geflogen. Du kennst das
Problem. Ah, okay. Das war dann Hörensagen, dass ihm das... Ja, wir werden also nie erfahren, was das für Männer waren, die durch das Gate entkommen sind. Ja, keine Ahnung. Na, nicht ohne, dass du mir sagst, wo die hingegangen sind. Wobei das ja auch einem überhaupt nicht hilft. Ne? Mhm. Bis dann auf jeden Fall. Alle SG-Teams suchen dann jetzt nach 4 NID-Guys. Genau, hier. Genau, jetzt haben wir es doch. Das war der NID. Also wir haben eine NID-Landing-Strip, wir haben NID-Guys, die da irgendwie rumlaufen. Das heißt da NID. Das ist aber der militärische Geheimdienst. Das ist nichts Privates. Also, was erzählt Hammond dann und alle Leute? Ja, ihr habt doch innerhalb des Militärs die... Oder meint jetzt mit Privatwirtschaft? Oder unterscheiden die zwischen Militär und Nicht-Militär? Weil nicht alles, was nicht-Militär ist, ist ja nicht deshalb gleich privat. So wird's
sein. Nur weil im Fazit komme ich da auch nochmal drauf zu sprechen. Ja,
ja, cool, sagt O'Neill. Das könnte also alles wieder passieren. Und Colonel, diesmal nicht. Wir werden diesmal dafür sorgen, dass unser Stargate das einzige ist, das in Benutzung ist. Und Carter dann das zweite Gate wird also in den Ruhestand geschickt. Ja, diesmal aber mit einer permanenten Iris da drauf. Und 24 Round-the-Clock Guard under the command of the SGC. Wobei ich mir dann auch dachte, weil er sagt hier so von wegen, the parent Iris welded over it. Wo ich mir dachte, hey, sobald man es anwählt, ist die Iris auch fort. Das haben wir ja schon oft berichtet, was genau, ja ein totaler Mumpitz ist, ne? Das hatten wir immer. Dass die Iris zu ist, das Gate geht auf und die Iris ist immer noch da. Aber nein. Aber dazu kommen wir gleich. Da wurde ich eines Besseren belehrt. Ja, und hier dann, ja, also keine Lügengeschichten mehr, kein hintenrum Smoke and Mirrors, nein. Hammond sagt, ihr könnt euch selber davon überzeugen und wenn es dann weggepackt wird, for good. Und wir wechseln in besagte, wir waren vorhin schon mal da, in die Storage Facility at Area 51.
Da sehen wir nun, wie zwei Männer fleißig arbeiten und zwar schweißen die...
Ohne Schutzmaske. Eben,
stimmt, genau, ohne Schutzmaske, ja, schmeißen alles in das Gate, genau. Ihren Abfall, ja. Sie schweißen da das Gate zu, also die Iris und ja.
Wobei das auch gut ist, es ist ja gar keine Iris. Nee. Eine Iris ist ja zum Öffnen, also es ist eine Metalldecke.
Ja. Genau, Metall, stimmt, so Metalldecke. Eine riesen Gullideckel, genau. Major Reynolds und Mayburn stehen, also Colonel Mayburn stehen neben dieser Kiste. SG-1 und Hammond sind auch vor Ort. Also Hammond lässt sich das jetzt auch mal nicht live entgehen. Was passiert hier überhaupt? O'Neill geht auf Mayburn zu und nimmt seine Sonnenbrille ab. Also ihr merkt, es wird ernst. Sind sie denn hier dadurch arbeitslos geworden, Mayburn? Und der etwas süffisant, oh, sie würden sich wundern, merkwürdige Dinge passieren in hohen Positionen, Colonel. Und O'Neill, ja, als ob ich das nicht wüsste. Ja, Mayburn weiter, ja, jeden Tag hier, es werden immer mal neue Menschen irgendwie zugewiesen. Das gilt auch für Eigentum und ja, Artefakte werden verlegt, Aufträge ändern sich. Jeder Tag ist ein neuer Tag, grinst sich etwas einen, verschmitzt der Mayburn und geht dann einfach weg. Und wir blenden aus.
Genau, hier nochmal kurz auf das Ding, weil ich ja sagte, obendrauf der Iris zu schweißen wäre schwachsinnig. Sie machen es aber rein. Also sie blockieren den Event Horizon. Ja. Das heißt, das Gate kann so in der Form dann nicht mehr benutzt werden.
Wir kommen nun, ihr kennt es, zur Trivia. Interessant, bei den Dreharbeiten wurde Michael Shanks Frau, also ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, bei Cheryl ja schon schwanger mit der Tochter Tatjana. Also sie spielt ja auch hier Shari, ihr wisst es ja. Dann, was gab es noch? Ach so, ja, nicht viel fand ich. Es gab noch, dass Richard Dean Anderson merkte eben mal an hier zum Stargate, dass er da seinen eigenen Humor noch mit reinbringt in die Show. Zynisch, sarkastisch, ironisch und frech und pietätlos. Ja, so beschreibt er sich da selber, wie er sich in die Serie auch mit einbringt. Dann wurde da ein Flughafencode hier zugewiesen in der Folge. Bei Georgia liegt das hier, Parowan, dieser Stadt, Süd-Utah, diese Landebahn, wo wir eben mit der C5 gelandet sind sozusagen. Der ist nicht falsch, sondern was eben vielleicht bemerkenswert ist, dass dieser Code da mit dem Stargate Center sehr ähnlich ist. Dieser Code lautet zufälligerweise SGU, also Stargate Universe, abgekürzt. Bisschen Foreshadowing wurde da vielleicht schon betrieben, wer weiß. Kann natürlich auch ein random Zufall sein, das ist immer schwierig zu verifizieren. Zu den Fehlern, wir haben schon einige erwähnt, da muss ich mal gucken. Mit dem Satelliten, das hattest du gesagt, Thomas, ja, ne? Dass man da mehrere, drei oder was es war, braucht. Galaxien, Milchstraße hatten wir. Achso, was noch irgendwie gesagt wurde, also in der Folge... O'Neill und Colonel Mayburn tragen weiße Hemden zu ihren Uniformen und auch, keine Ahnung, das ist irgendwie ein Fehler. Und die Shorts der Air Force Class 1 Uniformen sind auch immer blau. So was passiert halt. Mit den Kiefern, das hattest du auch erwähnt, in Area 51, also um Area 51, ohne Schutzbrille, Arbeitssicherheit, Gewerkschaft ist informiert, oder? Zusatzenergie für das Gate, ja, warum er da von Matrona startet, ist uns nicht bekannt, ja, genau. Und dass das Gate eben da hätte den Raum erhellen müssen, wo Carter da über via Video-Livestream da sich die Sache anschaut, hattest du auch gesagt. Also von den Fehlern sind wir da auch schon durch. Deshalb kommen wir zum Zitat der Woche, Thomas.
Ich bin relativ am Anfang gewesen. die deutsche Übersetzung ist macht im Ganzen, ne? Du hattest das erzählt, ne? Wir kommen in Frieden, wir wollen in einem Stück wieder gehen. Im Englischen ist es natürlich viel, viel lustiger, weil O'Neill sagt dann, we came here in peace and we expect to go in one. Was eigentlich im Englischen ja falsch ist. So von wegen, also wir kamen in Frieden und wir wollen in einem gehen.
Ja, okay.
Das wäre blöd, aber er macht eine kleine Pause und sagt dann Peace. Also Stück. We came in peace and we expect to go in one piece.
Hat man hier nicht so gut ins Deutsche holen
ist
können,
natürlich. Super, ja. Ist einfach super, dieses schöne Wortspiel.
Ich hatte dieses Mal Tiag in Area 51, wo er eben sagte zu Melbourne, ja, hier in meiner Kultur wäre es eine ehrenvolle Aufgabe, dich zu eliminieren. Fand ich sehr witzig, auch wenn wir das jetzt nicht so verifizieren konnten, was da regular, welche Regel das in seiner Kultur jetzt genau wäre, aber den Spruch fand ich einfach auch schön, dass er sich da so sicher ist, dass er Melbourne nicht so leiden kann. Ja, der Melbourne sagte dann auch, nun, das ist ja interessant. Etwas überrascht. Das Fazit, wie sieht's denn da aus?
Ja, also dieses Heckmeck, ne? Also zum einen, dass General Hammond sich irgendwie schwer verdächtig macht, obwohl er damit überhaupt nichts zu tun hat. Auf der anderen Seite Melbourne dann irgendwie die Unschuld vom Lande ist und auch wirklich überrascht und verwundert ist, obwohl er ja vermutlich dann doch irgendwas damit zu tun hatte. Also das passte vom Verhalten irgendwie so überhaupt nicht. Also es müsste genau andersrum sein, ne? Der eine, der ist ein bisschen also ich tue jetzt mal auf verschwiegen und nee, ich weiß von nix. Und der andere, der dann sagt, huiuiui. Ja, groß was passiert. Also insgesamt die Story hat es ja jetzt nicht weitergebracht. Ne? Also ja, wir wissen, dass der NID da irgendwie ihr eigenes Süppchen kocht, aber das hatten wir ja vorher schon. Also ich fand es auch völlig überflüssig. Na, also mal ganz ernsthaft. Du hast doch eh schon das Stargate Center, was ihre Ziele hat. Du hast einen, ach Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Genau, hier Melbourne, du hast einen Melbourne, ja. Der dann sein eigenes Süppchen kocht, der eh schon sich sagt, so wegen, ja, scheiß der Hund drauf, ne, Teufel komm raus, wir brauchen alles, was wir kriegen können. Warum jetzt noch eine dritte Partei eingeführt wird, ich weiß es nicht. Also das war völlig überflüssig und dieses ganze, ja, das ist ja nichts Militärisches, das ist ja was Privates, also der NRD ist nicht privat, das macht auch überhaupt gar keinen Sinn, also das ist jetzt eine offizielle Stelle, ja, das ist nicht militärisch, aber ganz ernsthaft, also das ist, es war einfach, ich weiß nicht.
Also würdest du eher sagen, leichter Daumen nach unten,
ja.
Reicht's für die Seite noch?
Ja, ich denke, ja, doch. Also es war einiges drin, was mich halt gestört hat. Auch von den wie heißen sie denn? Madrona? Madrona. Ja, ne, also von wegen im tiefsten Winter, ne, also hallo, die haben doch zumindest mal eine Decke oder sowas, ne, die sich überschmeißen könnten, ja. Aber da im Baströckchen, da im tiefsten Winter rumstapfen, macht keinen Sinn. Die ganzen Geschichten mit dem Huckepack-Signal, also ja, beim Rauswählen ist das okay, dass da jemand da Infos drüber gibt und man dann eine Sekunde später, wobei wir ja auch festgestellt haben, dass das ja nicht funktioniert, ja. Weil die Leitung ist ja in dem Moment belegt. Auch was ich doof fand an der ganzen Story, wir haben nicht rausbekommen, wer denn das ist. Wer hat im Stargate-Zentrum gepetzt? Also irgendjemand muss ja im Kontakt mit dem NID stand, also den Spion, den mindestens den einen Spion, den sie
da haben. Wo ist der Chef von Guy?
Achso, stimmt, der ist nicht an. Na, also, dass sie den Spion auch nicht enttarnt haben, weil da muss es definitiv einen geben, der dann immer petzt und sagt, hier, wir wählen gleich an, wir erwarten gleich wen zurück oder sowas, damit sie das da irgendwie tarnen können. Also, das war, vor allen Dingen geht's nicht anders. Also, ich hätte ja verstanden, meinetwegen noch irgendwelche tollen Gerätschaften, dass du das irgendwie anmessen kannst und dann immer auf Kommando da irgendein Team steht und was dann nur drauf wartet. Aber A, funktioniert das nicht bei der Rückkehr, und zwar nur bei der Hinfahrt. Und wir haben es doch hier gesehen. Es war nichts da. Das Gate stand da rum und das DHD.
Ja.
Vor allen Dingen stand auch sonst nichts an Equipment da rum. Ich frage mich sowieso, wie haben die das Gate denn da hingelegt? Das ist jetzt nicht sonderlich leicht, weil die haben das ja nicht die ganze Zeit da liegen haben. Und da kannst du dann zwar durchgehen und fällst da auf der anderen Seite durch, aber wie kommst du denn wie kommst du denn bei der Rückkehr wieder zurück? Weil du kommst aus dem Event und fällst wieder zurück.
Das ist. Du wirst da rausgeschleudert, ja? An die Decke. Du musst da so eigentlich, die hätten da so Turnmatten überall hinlegen müssen.
Also, na, hier Triangulation mit nur einem, mit einem Satelliten, dunkle Räume, obwohl das Stargate an ist. Also eigentlich doch eher einen Daumen nach unten, jetzt, wenn man nochmal drüber spricht.
Okay, da bin ich wohl etwas gnädiger. Ich lese erstmal einen intrinsischen Satz aus einem Episodenführer vor. Ich finde den einfach witzig und passt einfach zu der Folge. Und zwar, genau, das zweite Tor bietet Abwechslung von den üblichen SG-Abenteuern. Da sich diese Folge nach Charis Rückkehr einmal mehr mit der Verschwörung beschäftigt, dabei handelt es sich hier um eine Verschwörung innerhalb einer Verschwörung, da schließlich das Stargate-Programm mit einem streng geheim, in Anführungszeichen, Status auch nichts anderes als eine gewaltige Verschwörung in den höchsten Kreisen von Politik und Militär ist, wobei Politik jetzt hier gar nicht, egal, dran war. Nun bekommen es Hammond und die anderen mit der mit einer Verschwörung innerhalb ihrer eigenen Verschwörung zu tun. Fand ich irgendwie bemerkenswert, wie oft man Verschwörung in drei Sätzen unterbringen kann. Aber ja, was ich gut gelungen fand, war, okay, wir waren nur auf der Erde fast, dass die diese Charaktere gut funktioniert hatten, fand ich. Also speziell jetzt O'Neill im Gegen-Zusammenspiel mit Mayborn. Und ja, der Kraftstein war jetzt eigentlich auch nur so die Aufhängung, okay, mit dieser Verschwörung, da gibt es irgendwelche Leute. Bemerkenswert noch fand ich, dass der NID dafür, dass er zivil ist, relativ militärisch operiert. Denn das fand ich leicht in Anführungszeichen widersprüchlich, Frieden schaffen mit dicken Waffen oder so, ich weiß nicht.
Wobei der NID, ist das nicht auch der Militärgeheimdienst?
Genau, also sie tauchen hier zum ersten Mal onscreen, denke ich mal, auf. Die eigentliche und offizielle Aufgabe genau des NID ist es, für eine zivile Überwachung geheimer Militärprojekte zu sorgen. Ist dann natürlich relativ ineffizient, wenn gefühlt 85% der Leute, die das eben durchführen sollen, beim Militär oder, wie wir später auch vielleicht noch, ihr kennt die Serie erfahren, vielleicht Ex-Militär sind. Das ist wie so eine Selbstkontrolle, das funktioniert ja eher weniger. Ist ja nicht nur beim Militär so. Das fand ich auch gut, dass man, das hat man jetzt auch so gar nicht gehabt, dass man mal ein paar Einblicke hat, okay, diese Fundstücke, die die Stargates-Teams da mitbringen, okay, die werden dann nicht einfach irgendwie verfrachtet, also sondern auch mal untersucht. Klar, im Stargate-Center haben wir da auch immer mal ein paar Sachen, die da untersucht werden, aber dass das halt auch noch weiterführend dann bearbeitet wird, dass man das mal sieht einfach und nicht nur drüber geredet wird. Ja, ich fand auch, es gab einige Abstriche. Fand ich auch komisch, dass Hammond da nicht sofort diesen Gefallen da bei Whitlow einfordert.
Nein, das ist ja okay. Weißt du, du musst ja irgendwo anfangen. Ne? Also, wenn du, und dann spielst du ja auch nicht deinen großen Trumpf, spielst du ja auch nicht als erstes aus. Ne? Also, das macht schon Sinn, dass man erstmal so ganz normale Kontakte nutzt, bevor man irgendwelche Gefallen einfordert. Irgendwo musst du halt anfangen.
Und dass du diese geheime, nicht offizielle und schon, keine Ahnung, eventuell außer Betrieb sich befindende Air Force Base, dass das da gar nicht abgeschlossen ist, sondern die einfach so diese Tür aufmachen, das fand ich auch irgendwie eher ulkig.
Vor allen Dingen das mit Whitlow ist ja auch diese Geschichte, es war ja eingefallen. Also Hammond weiß, der hat seine Finger überall drin und er schuldet Hammond einen Gefallen.
Und der ist jetzt vorbei.
Ja. Genau, also so ein Joker setzt du halt auch nur, du kannst ihn nur einmal einsetzen.
Er dachte, er kann das so noch vielleicht irgendwie.
Na, ist natürlich dann der große, große Trumpf. Und wenn er den dann einsetzt, um keine Ahnung was, den Schnürsenkel so zuwinden zu lassen.
Mist.
Das ist vielleicht jetzt
Trumpf verbraucht.
Ja, eben.
War eine sehr x-feilige Folge, also David Lowe ist ja auch so ein bisschen Deep Throat-mäßig da im Park an der Bank da getroffen, so nach dem Motto. Deshalb ja, für die Atmosphäre schräger Daumen nach oben, trotz der zahlreichen Logikfehler, auf die mich Thomas natürlich hingewiesen hat.
Ja, was ist denn jetzt? Ein leichter Daumen oder wirklich solide nach oben? Nee,
leichter Daumen nach oben. Also für einen soliden Daumen nach oben sind da einfach auch für mich zu viele Abstriche, aber fand ich doch in Ordnung so die Folge. Und wie gesagt, ich bin da eh immer ein Fan von diesen im Hintergrund hier, wie es da noch abläuft, wer da noch seine Finger im Spiel hat, das fand ich auch nicht schlecht. Und dass es jetzt nicht komplett aufgelöst wurde, fand ich auch nicht so schlimm. Aber du hast recht, natürlich hätte da auch O'Neill eigentlich einen unterschriebenen Befehl oder wie auch immer bekommen können. Oder vielleicht durchs rote Telefon sogar, ja, kann ja auch sein.
Na, also ich hätte ja, es hätte jetzt auch nicht alles erklärt werden müssen, aber nee, wenigstens, dass sie mal auf den Verräter eingehen, der da irgendwie im Stargate-Zentrum irgendwie rum. Na, es muss einen geben.
Vielleicht ist es auch unser kompetenter Dr. Warner. Also
vielleicht ist es Hammond auch selber, deshalb ist er auch so in den Verteidigungsmodus gegangen.
Wissen wir nicht. In der nächsten Folge haben wir für euch die fünfte Spezies. Dann hoffentlich auch mit Gast.
Achso, das ist beim nächsten Mal schon?
Das ist beim nächsten Mal schon, ja.
Ah, dann muss ich besagtem Gast doch eigentlich auch mal schreiben, dass das in zwei Wochen so ist. Bevor wir uns jetzt aber verabscheuen, wir haben eigentlich noch was Stargate-Trivia aus dem realen Leben.
Hast du die?
Du hast. Also ich habe sie dir gegeben. Wir haben darüber gesprochen, ne? Also von wegen, dass mit den Stargates auf der Erde, dass es durchaus Plätze auf der Welt gibt, die man als Stargate bezeichnet. Ne? Wir hatten darüber ja in der letzten Folge schon gesprochen. Genau. Aber wir kamen jetzt auf die Chevrons.
Ach so, Chevrons gibt es auch, stimmt.
Genau, das sind doch irgendwie diese Wanderdünen irgendwo so speziell.
Ja, richtig, das hast du mir geschickt und dann dachte ich, hä, was, wieso sind das denn Dünen? Wieso werden die denn?
Ja, also Chevrons sind Wanderdünen. Ja. Macht ja auch Sinn, mit dem Stargate reist man ja auch. Mit dem Stargate reist man ja auch.
Das macht Sinn. War das nicht sogar Wikipedia-Artikel von dir oder irgendwas anderes?
Ja, ja, das war irgendwas anderes.
Ich guck aber mal relativ offiziell, glaube ich, ne?
Ja, also die gibt es, die heißen so. Also das ist nicht nur eine indigene Bevölkerung, nennt die so, also die heißen. Tatsächlich so.
Also es ist schon sehr bemerkenswert.
Du kannst das gerne, genau, es war von Wikipedia, du kannst das ja gerne in die Shownotes machen. Das hier, steht es im Englischen, ich weiß gar nicht, ob es dafür eine deutsche Übersetzung gibt. A chevron is a wedge-shaped sediment deposit observed on coastlines in continental interiors around the world. A chevron was originally used independently by Maxwell and Haynes and Hardy and others for large V-shaped sublinear to parabolic landforms in southwestern Egypt on islands in the eastern.
Aber passt ja zu Ägypten irgendwie dann thematisch noch, ne? Was ich jetzt
nicht. Hier steht es auch bei General. Ja. The Egyptian chevrons are active.
Ich habe jetzt hier Chevron mal eingegeben und die Chevron Corporation ist weltweit operierendes Energiekonzern. Okay.
Mir zum Beschreiben der Chevrons brauchst du doch viel.
Ja, Chevron in Klammern Aerodynamik, die zickzackförmige Hinterkante eines Triebwerks oder Rotorplattes.
Ui.
Jetzt wird's aber ganz. Vielleicht so ein Rotor hier von der C5-Maschine. Ich weiß nicht, jetzt so schließt sich der Kreis, ja.
Ja.
Wer weiß, genau. Wir packen es in die Shownotes auf jeden Fall für euch.
Jo, dann bis zum nächsten Mal mit Gast. Und ich schreibe jetzt besagten Gast auch mal, dass er sich in 2 Wochen mal ein bisschen Zeit freiräumt.
Und gebt uns gerne positives, konstruktives Feedback und bewertet uns gerne.
Clemens, das war schon wieder falsch. Also du sagst ja sonst, gebt uns Feedback, ne? Gebt uns Bewertungen, hast du ja jetzt gesagt. Nein, auch positive Bewertungen. Nein. So ist es natürlich heißen, ne? Ihr wisst ja, wo die 5 Sterne in den einzelnen Portalen sind. Ne? Da schön draufdrücken.
Einmal ein Wochenende Zeit und nur auf allen Portalen, wo das möglich ist, 5.
Genau, ihr könnt euch auch gerne öfters da anmelden und macht euch ein paar Fake-Accounts.
Thomas123, Thomas231.
Ja, genau. Und Passwort war ja NID123.
Darauf konnten wir uns doch einigen, richtig. Ja.
Na dann, liebe Zuhöris, wie man heutzutage so schön sagt, bis in 2 Wochen.
Bis dann, macht's gut, tschüss.
Ciao.